Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Hooked on Topic. Und zwar wieder mit den hervorragenden, wunderschönen, wunderbaren Gästen Björn.
Hallo, es freut mich hier zu sein.
Und Leo.
Hallo, es freut mich auch, dass Björn da ist.
Wir haben vor einigen Wochen, vor zwei oder drei ist es schwer zu sagen, über die ersten, hauptsächlich die ersten drei Yakuza-Teile geredet, mit diversen Remakes und auch dem einen oder anderen Spin-off allerdings, und wollen halt genau da heute gerne weitermachen, denn das hat uns tatsächlich Freude bereitet. Ich hoffe, es hat auch euch Freude bereitet, denn wenn nicht, dann müsst ihr euch jetzt halt noch eine Podcast-Folge angucken, die euch keinen Spaß macht. Aber mein Gott, das Leben ist nicht immer ein Wunschkonzert, da müssen wir auch mal durch, sieht es als Lebenslektion. So starten wir diesen Cast, und zwar mit dem Spiel Yakuza 4, liebe Freunde. Yakuza 3, rekapituliere ich nochmal, erschien im März 2010 in Europa und im Februar 2009 in Japan. Und es gab dann einen etwas, also nur geringfügig kürzeren Abstand zwischen Yakuza 4, den Releases, denn das erschien in Japan im März 2010, also zeitgleich, wo bei uns Yakuza 3 erschien, und in Europa erschien es dann im März 2011, also ziemlich genau ein Jahr später. Ich würde einmal kurz, also dieses Spiel zusammenzufassen ist nicht so einfach möglich, aber ich würde es mal probieren, wenn das für euch okay ist, zumindest kurz mal ansagen, was da das Ding ist, denn bei Yakuza 4 ist es jetzt nun so, dass wirklich Kiryu ist zwar immer noch ein Hauptcharakter, aber nicht mehr der Hauptcharakter. Stattdessen hat Yakuza 4 vier spielbare Charaktere. Dazu gehört Kiryu, dazu gehört ein Charakter namens Taiga Sejima, dazu Sajima. Dazu gehört Shun Akiyama und zuletzt, und da bin ich mir nicht ganz mehr sicher, wie man ausspricht, Masayoshi Tanimura ist es, glaube ich. Habe ich das alles richtig ausgesprochen?
Also das Einzige, wo ich korrigieren würde, ist, dass es Saejima ist.
Saejima, okay, ja. Super. das sind die vier Protagonisten gewesen, wovon letzterer, also der Herr Tanimura, für den HD-Re-Release auch ausgetauscht wurde, denn dort der Schauspieler, der hat irgendwie einmal zu sehr den Drogen gefrönt, und da kennen wir, Japan ist da sehr übermäßig stringent, und dann wirst du sozial direkt komplett gelöscht, und deswegen wurde dann dieser Schauspieler ersetzt. Ich werde ehrlich gesagt nicht versuchen, die Geschichte zusammenzufassen, denn das ist unmöglich. In meinen Notizen habe ich geschrieben, fucking insane Story, über 15 Jahre verteilt, Komma, ich versuche gar nicht erst, sie zusammenzufassen.
Also wenn das irgendwer stringent kann, dann vielleicht am ehesten Björn. Ich muss auch zugeben, ja. Also Yakuza 4 ist auch, jetzt mal gesprochen aus der Perspektive von jemandem, wir hatten das letzte Mal schon, ne? Wir sind alle ein bisschen unterschiedlich zur Reihe gekommen, und für mich war Yakuza 3 der erste Teil, und ich so, oh ja, ich verstehe jetzt, worum es bei Yakuza geht, dann kommt Yakuza 4 und what? Vier Figuren, vier Plots, alle spielen sich ein bisschen unterschiedlich und alle tun Dinge und deswegen, also ich habe auch von Yakuza 4 geschichtlich nicht mehr, ich habe diese Fetzen immer noch präsent, über die wir schon vom letzten Mal geredet haben, aber ich könnte Yakuza 4 nicht zusammenfassen, wenn ich wollte. Vielleicht, also am ehesten wahrscheinlich Björn aus unserer Runde,
I guess. Oh Gott. Kannst du das, Björn? Weil wenn, dann habe ich sehr tiefen Respekt vor dir.
Ich sagte am ehesten, du kannst einfach Nein sagen. Ist
okay. Also ich glaube, also bei 4 geht es noch so halbwegs. Bei 5, dann, da habe ich, glaube ich, während ich das gespielt habe, nicht mehr verstanden, wie am Ende alles zusammenpasst. 4 auf jeden Fall, also der grundlegende Stein wird gelegt zu, ich glaube, 15 oder ist es 25 Jahre zuvor, wo
Es war 1985 ist das passiert, also ist
also 25 Jahre.
25, okay. Genau, ich habe 15 geschrieben, es sind aber 25, sorry.
Mathe ist schwer, ist okay.
Dann, ja.
Genau, das fängt an mit einer Rückblende, dass nämlich der eine Protagonist, den du eben schon genannt hattest, Saejima, der war so der beste Kumpel von Majima. Und die beiden zusammen sollten eigentlich so ein Hit auf einen anderen Clan ausführen. Also, dass da bei irgendeinem Essen die ganze Gruppierung zusammenhängt. Und Majima wurde aber vorher zurückgehalten. Die Situation erklärt auch, wie er sein Auge verloren hat tatsächlich. Und Saejima ist dann alleine mit den Revolvern in diesen Laden reingelaufen und hat die komplette Bande umgebracht, ist dafür in den Knast gekommen. Und seine Story ist eben auch, dass er kurz vor der Exekution, die erfolgen soll im Knast, dann da ausbricht. Also das ist so seine Story. Und währenddessen hast du dann irgendwie noch Akiyama, der ein Lone Shark ist, dessen Story zum ersten Teil zurückführt, weil am Ende vom ersten Teil wird ja der Millennium Tower in die Luft gejagt mit den, mit dem ganzen Geld des Tojo-Clans. Und Akiyama ist, der ist so geil, der ist einfach der beste Banker aller Zeiten. Der fängt sich 1 Million Yen und schafft es dann innerhalb von ein paar Jahren daraus einfach unendlich Geld zu machen und ist so ein Lone Shark geworden, der Leuten Geld leiht, aber ohne das zurückzuverlangen. So,
genau, also er ist eigentlich kein Kredithai, er ist ein Kreditdelfin, weil er macht das, also naja, der, also die Prämisse von dem Spiel ist ein bisschen so, oh, wie nett er ist und wie toll das ist, was er, so, aber irgendwie ist das dann schon so, dass er dann gelegentlich mal so ein bisschen sagt auch, willst du dich jetzt für mich prostituieren für einen Tag? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ja, er verdient ja das Geld, indem er irgendwelche anderen Etablissements und Immobilien aufkauft. Das ist ja das Eigentliche, wo er Geld verdient. Und er hat ja auch so einen Kabarettclub, den er dann irgendwie führt. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie er großartig in die Story passt. Ich weiß nur, dass er am Ende sein komplettes Geld rausholt und du hast so einen gigantischen Pyramiden-Geld-Tower auf dem, weil das Spiel muss natürlich wieder auf dem Millennium-Tower enden, wie jedes Yakuza. Ja. Das scheint irgendwie in so den Vertrag mit eingebracht zu werden. Und dann hast du noch den, also Kiryu wird ja sowieso reingeholt, weil wenn Seijima dann ausbricht, er landet an dem Strand in Okinawa, da wo das Orphanage aufgebaut ist, so wird Kiryu
in einer der mit reingeholt. Unangenehmsten, unpassendsten Videospielszenen aller Zeiten, wo wir, glaube ich, gleich nochmal drauf sprechen kommen.
Das ist okay. Und der vierte Charakter, den man in der, wenn ihr jetzt die aktuellen PS4 beziehungsweise PS5 und jetzt eben auch Xbox One und PC-Version spielt, ist er ausgetauscht worden, der Schauspieler von Tanimura. Ich glaube, weil der wirklich mit, der wurde irgendwie mit 3 Gramm Gras gefunden.
Und ach, das war tatsächlich, dann so, ja. Also Japan ist da wirklich insane.
War auch nicht mal das letzte Mal. In Judgment ist es ja nachher auch noch passiert. Da ist es mit demselben Schauspieler. Aber egal, genau. Und Tanimura ist eigentlich ein super interessanter Charakter. Deswegen finde ich es schade, dass er in der Serie danach nicht mehr vorkommt. Wahrscheinlich eben deswegen. Weil der ist so ein, ja, er wird so als schmutziger Cop dargestellt, der eben auch ein bisschen Geld an der Seite dann eben verdient. Das nutzt er aber, um in so einem Immigrantenviertel den Leuten Geld zu geben, dass sie es dann irgendwie da schaffen, zu überleben. Und er ist auch der Einzige, der zu diesem Viertel tatsächlich Zugang hat. Und das ist total interessant, dass man eine Person spielt, die auch gleichzeitig Cop ist, der darauf ausgelegt ist, mehr mit Reversals und so Konterangriffen zu arbeiten. Das ist auch der Einzige, der Leute festnehmen kann. Und er wird auch, ich glaube, weil sein Vater mit dem ursprünglichen Fall von Seijima irgendwie zu tun hatte, mit reingeholt. Und also es ist wieder so der Fall, die einzelnen Plots von den Charakteren selber finde ich interessant. Aber wie das am Ende so zusammenkommt, dann bin ich so, ja, okay, wir haben jetzt, jeder kämpft gegen seinen eigenen Boss auf dem Millennium Tower und dann ist gut.
Ja, genau, das hat sich schon in Yakuza 3 für mich so angedeutet, dass halt ich gemerkt habe, okay, die Charaktere und die Charakterbeziehungen und die Charakterentwicklungen sind die Sachen, die mir so zumindest teilweise dann auch im Kopf bleiben. Der Plot, bereits während ich Yakuza 3 spielte, war so ein bisschen so, okay, ja, ich glaube, ich verstehe das, aber ich verstehe es schlicht und ergreifend als Überbringungsmittel für die Charaktergeschichten so ein bisschen. Und in Yakuza 4 ist das, finde ich, also hat das tatsächlich für mich so den Höhepunkt erreicht. Yakuza 5 kann man da auch sehr gut argumentieren. Für mich persönlich war es Yakuza 4, denn in 5 hat mir der Plot dann doch tatsächlich ein bisschen besser noch gefallen, aber in 4 weiß ich noch aktiv beim Spielen, dass ich da so ein bisschen, also checked out war, halt weil du über diese Flashbacks hast, über 25 Jahre verteilt, weil du eine Menge neue Charaktere hast. In Yakuza 5 sind es dann vor allen Dingen wiederkehrende Charaktere, aber in Yakuza 4 sind es dann eben auch viele neue Charaktere. Und das Highlight dieser Geschichte ist dann eben eines, was mit der Gegenwartsgeschichte gar nicht, also hat natürlich schon viel damit zu tun, aber ist halt nicht der Kern der Geschichte. Nämlich dieses Attentat, was du erwähnt hast, lieber Björn, war für mich halt total das Highlight, ne? Wo Seijima diese 15 Leute umbringt oder glaubt umzubringen. Und die Geschichte der geschichtliche Twist, der damit verbunden ist, ist halt so scheiße dumm, dass ich es nur lieben kann.
Also wirklich, Yakuza ist ja oftmals ein bisschen albern, okay? Aber die Idee, wie dieses, also wir gehen hier, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, es ist du hast ja gerade schon angedeutet, also wir spoilern jetzt einfach mal kurz, was da ist.
Ja, genau, ne? Also würde ich, habe ich noch nicht ausführlich gemacht, aber ich würde für die, also immer wenn wir über ein Spiel anfangen zu reden, dann eine generelle Spoilerwarnung für dieses gesamte Spiel.
Genau, also Tiger Sajima, mit drei Revolvern, einen davon hält er im Mund.
Stimmt, wie Zorro in One Piece.
Im One Piece Zorro-Style. Stürmt ein Restaurant oder ein Teehaus oder irgendwas, ich weiß nicht, wo halt diese 15 Capos, diese 15 Mafia-Bosse sitzen und er schießt sie, but not really, weil er wird nur benutzt und er hat, in seinen Revolver sind nur Platzpatronen und alles ist nur inszeniert.
Mhm. Es sieht für ihn, also jeder von diesen Leuten wird sofort ohnmächtig und sieht so aus, als ob er stirbt. Aber bevor Sajima davon erfährt, dass keiner von denen gestorben ist, kommt er auch schon ins Gefängnis und erfährt davon alles nichts.
Stell dir mal vor, Sajima wäre zum ersten gegangen, hätte ihm die Pistole ins Gesicht gedrückt, hätte abgedrückt und gemerkt, dass nichts passiert.
es ist ein bisschen lustig, wenn man die Szene nachher im Spiel sieht und dann alle liegen gefühlt tot am Boden und ja, kurz nachdem er wirklich dieses Restaurant verlässt, wachen die ersten wieder auf.
Das ist so dumm.
Vor allem das erste Mal, wo er diese Szene sieht, ist die fucking epic. Ne? Also
Tiger Sajima,
er stürmt diesen Laden und es ist die geilste Action-Szene ever und so weiter und so. Und dann, surprise, it's all a prank. What the fuck? Yakuza ist oftmals albern, aber das, was passiert, das passiert halt auch normalerweise, ne? Also, dann kämpft man halt gegen einen Stier oder gegen einen Bagger oder gegen was auch immer. Okay, das ist dann halt so. Aber dieses, und dann Blutkapseln oder, benutzen sie Blutkapseln? Ich hab's vergessen.
Ich weiß es gar nicht mehr.
Aber wie dieser Plan geplant wurde und dann auch noch funktioniert hat, ist schon so ein bisschen sehr hart an der Suspension of Disbelief für mich so persönlich. Ist aber der Aufhänger für eine Story, die ich ganz nett finde. Eine Sache, die ich, du hast ja gerade schon angedeutet, Robin, dass für dich ein bisschen schwer ist, bei Yakuza 4 noch so im Großen und Ganzen, was passiert so im Großen und Ganzen, aber vielleicht können wir gleich kurz darüber reden, wie es euch insgesamt gefallen hat, dass da diese Aufspaltung in diese vier Charaktere passiert ist, weil für mich war es irgendwie, ich hatte so ein bisschen den Eindruck, also für mich war es so ein bisschen, als ob die Entwickler gesagt haben, wir werfen jetzt mal alles gegen die Wand und gucken, was kleben bleibt, so. Mhm. Und deswegen auch, also der Untertitel, wenn man ihn, des Spiels, wenn man ihn aus dem Japanischen übersetzt, heißt so, der Nachfolger der Legende. Mhm. Also sie wollten offenbar hier schon ein bisschen gucken, wer kann Kiryu beerben, eine Sache, die für 3 oder 4 Spiele danach immer noch nicht passiert ist, sondern jetzt erst wahrscheinlich mit Like a Dragon so richtig. Aber trotzdem, zum Beispiel, also Sajima und Akiyama tauchen dann später wieder auf, wie gesagt, der Polizist, dessen Namen ich auch schon wieder vergessen habe, dann wieder nicht. Und ich mochte die einzelnen Aspekte von Yakuza 4. Ich mochte diese Aufteilung in mancherlei Hinsicht. Ich mag zum Beispiel Tiger Sajima als Charakter unheimlich gerne, weil er ist so ein eigentlich nicht sehr cleverer, bäriger Typ und er ist so eine, er ist einer von, ich weiß nicht, seine Geschichte ist eine von 15 Geschichten in der ganzen Yakuza-Reihe, wo jemand in den Knast geht aus Unrecht und sich dann später wieder zurechtfinden muss. Mhm. Und ich mag aber zum Beispiel, dass sie nicht zu viel mit ihm gemacht haben mit dieser Fish-Out-of-Water-Sache. So irgendwie. Er war 25 Jahre im Knast und sie teasern es immer so ein bisschen an, ne? Irgendwie, es gibt so eine Substory, wo er dann am Ende eine CD bekommt und er meint, was zur Hölle ist eine CD? So, so eine Sachen. Es gibt diese kleinen Momente mit Sajima, aber sie übertreiben es nie. Und Sajima ist mein Lieblingscharakter von den neuen, weil er hat so einen Wrestling-Stil, so einen extrem brawligen Muskelkampfstil und sowas. Ich mag Akiyama auch, aber ehrlich gesagt auch danach noch in der Yakuza-Reihe, ich hätte ihn, I could take it or leave it, wie man so sagt. Ich wollte mal hören, wie es für euch war, diese Aufspaltung, wie ihr die neuen Charaktere aufgenommen habt und wie euch das nicht nur von der Story her, sondern auch vielleicht spielerisch gefallen hat oder eben auch nicht gefallen hat.
Das ist Akiyama ist der Beste. Das ist Akiyama ist der, ich meine, der wird auch im Japanischen.
Du hast dir versprochen, du sagst immer Akiyama, du willst Tiger Sajima sagen. Tiger Sajima ist der Beste.
Das ist alleine schon, ich bring dir jetzt einen objektiven Fakt, mit dem ich das aushebeln kann. Akiyama wird im japanischen Original vom selben Synchronsprecher gesprochen, der auch Spike in Cowboy Bebop spricht. Und alleine das macht ihn schon zum besten Charakter überhaupt, weil sie haben einfach Spikes Persönlichkeit genommen und haben dann das Kampfsystem von Sanji aus One Piece genommen. Also ein Charakter, der eigentlich nur mit seinen Füßen angreift, weil er so Swagger ist. Und den
das kontere, dieses Argument kontere ich mit dem Jagdminispiel, in dem man Tsajima kontrolliert, zwei Spiele weiter.
Ich hätte eher das Argument genommen, dass er sich als Weihnachtsmann verkleidet und dann damit die Leute und Leute in Schneemänner verpacken kann.
Ja, man kann das, man gewichtet das vielleicht anders. Für mich ist es einfach Bärenjagd im japanischen Winter in einem Mafiaspiel.
Aber auf jeden Fall, also ich finde, weil in 4 haben sie es ja so gemacht, dass Kiryu ist ja der Letzte, den man überhaupt spielt in der Story. Es ist ja wirklich so, es wechselt nicht hin und her, wie man das vielleicht aus Zero kennt, sondern man spielt diese Stories nacheinander. Also das heißt, zuerst kommt Akiyama, ich glaube, dann kommt Tanimura, dann Seijima und am Ende Kiryu. Und wenn man so ein Spiel nimmt und sagt, okay, wir machen jetzt einen neuen Protagonisten irgendwie mit rein, Akiyama für den Anfang zu nehmen, fand ich, war genau die richtige Methode, weil er so, ich finde, er ist der, den man am einfachsten irgendwie mögen kann, mit seiner Laidback-Art und so, wird eingeführt. Das Erste, was er macht, ist irgendwie den Obdachlosen Essen und Bier ausgeben und sich zu denen zu setzen. Man findet ja auch nachher raus, dass er früher ja auch obdachlos war, nachdem er seinen Bankenjob verloren hat. Und ich liebe seine komplette Art, ich liebe sein Kampfsystem. Wie gesagt, der Synchronsprecher ist hervorragend. Und bin auch froh, dass er so ein Mainstay in der Serie geworden ist und immer halt gut mit den anderen Charakteren interagiert. Und ich mochte eigentlich alle. Also Tanimura spielt sich auch hervorragend anders. Du hattest ja schon gesagt, Leo, dass Seijima ist mehr so dieser Wrestler. Ist ja auch der Einzige, der größere Objekte wie ein ganzes Motorrad irgendwie nehmen kann. So die anderen sind vollkommen egal. Ich packe einfach mal ein Fahrrad aus und er ist so, nein, ich nehme das ganze Motorrad und werf das auf euch. Das ist hervorragend. Die einzige Sache, die ich noch sagen wollte, ist, dieses Team ist so krank, die haben sich irgendwie gedacht, oh komm, hier Next Gen, wir machen jetzt mal ein Spiel in einem Jahr, viel zu einfach, wir brauchen eine Herausforderung. Wir machen das Spiel in einem Jahr, wir machen einfach 4 Charaktere jetzt, fickt euch.
Ja. Und auch, also wie ist das denn, habe ich tatsächlich gar nicht mehr im Kopf, das ist doch alles dann hauptsächlich in Kamurocho in 4 noch, oder? Oder ist das auch schon die 4 unterschiedlichen Städte, die genauso groß sind?
Nee, das spielt, also du hast so kurze Abschnitte, glaube ich, am Anfang im Knast noch drin.
Ja, genau.
Aber das spielt wirklich komplett in Kamurocho. Sie haben nur dieses Mal eingeführt, dass man noch auf den Dächern dann lang gehen kann.
Ja. Ich habe gerade mal nachgeschaut, Tanimura war tatsächlich als Drittes und nicht als Zweites, also das war umgekehrt. Ich möchte ganz gerne noch einmal ganz kurz erwähnen, wie Kiryu in diese Geschichte gezogen wird, weil das ist auch so eine super, das ist so, wir müssen irgendwie schaffen, dass dieser Charakter, der gar keinen Bock auf irgendwas hat, wieder teilnimmt und das kriegen wir so hin. Und zwar ist es zuerst so, dass einer der Hauptcharaktere, der Tsajima, an den Strand gespült wird, an dem Kiryu seine Orphanage hat, was schon ein schöner Zufall ist, weil der kommt aus dem Gefängnis und landet dann eben dort am Strand. Aber das ist gar nicht so. Da sagt dann Kiryu so, ja, hallo, okay, geh mal, ich peppel dich auf, aber geh mal weg. Aber die Sache ist, dass da merkt das Spiel dann, okay, das hat mir nicht gereicht, um den zu überzeugen. Deswegen strandet dann ein bisschen später noch ein anderer Charakter, ebenfalls genau dort an seinem Strand, der ebenfalls dort ausgebrochen ist. Und natürlich genau der Charakter, der am Ende von Yakuza 3 versucht hat, Kiryu umzubringen. Ich finde, das ist so eine wunderbare Art und Weise, wie dieses Spiel sich, also wie dieses Team wirklich einen Scheiß darauf gibt, wie realistisch jetzt irgendwas so wirklich ist, sondern sie haben so eine Larger-than-Life-World gebaut, da können halt auch 15 Charaktere nacheinander an den gleichen Strand, an die exakt gleiche Stelle gespült werden, wenn sie entkommen. So lange, bis Kiryu sagt, ja gut, dann mach ich halt wieder mit.
Ja, Kiryu ist halt fucking Plot-Magnet, ne?
Das ist sehr, sehr gut gesagt, ja.
Ja, ja.
Und in diesem Kontext muss ich einmal ganz kurz jetzt die vorhin erwähnte schlimmste Szene der Yakuza-Reihe erwähnen und eine der schlimmsten Szenen in Videospielen generell, eine Szene, die ich, wie ich finde, da wäre ich sehr interessiert daran, ob ihr da das anders seht, die ich finde auch komplett unpassend ist und nicht so Atmosphäre des Spiels, nicht so tolle Storytelling, was ich einfach furchtbar finde, wo ich mir gewünscht hätte, dass sie es einfach entfernt hätten aus dem HD-Remake. Und zwar ist das die Szene, jetzt habe ich wieder den Namen vergessen, Tiger Seijima das erste Mal eben an diesem Strand angekommen angespült wird und das Waisenhaus betritt, da ist Kiryu gerade noch nicht da, sondern nur Haruka. Und Haruka ist zu diesem Zeitpunkt, ich glaube, 14 Jahre alt oder so. Müsste zumindest irgendwie um den Dreh rum alt sein. Und Sejima kommt jetzt, ist jetzt das erste Mal seit Jahrzehnten aus dem Gefängnis draußen. Und dann hielten es die Entwickler und Schreiber von Yakuza für eine gute Idee, zu zeigen, wie Sejima tatsächlich sich Haruka packt, sie zu Boden drückt und festhält und über ihr eine Weile schwebt und man sieht, wie er aktiv sich gerade so zurückhalten kann und halt nicht weitergeht. Und in der Sekunde kommt dann halt zum Glück halt auch Kiryu an und das wird dann nie wieder wirklich angesprochen, das wird nie wieder erwähnt, das, dieses Verlangen ist nie wieder ein Thema bei diesem Spiel. Und ich verstehe, dass das, dass der Gedanke ist, okay, der war jetzt 25 Jahre im Gefängnis und hat unglaubliche Sehnsucht nach Frauen und muss sich dann zusammenreißen. So, ich verstehe, dass das so ein nachvollziehbarer Punkt für den Charakter ist. Ich sehe aber absolut gar nicht, wie dieses Spiel sich das verdient, so eine Szene zu zeigen für einen der Protagonisten, den du mögen musst und wo es dann nie wieder danach erwähnt wird. Ich finde, das ist immer noch so ziemlich unglaublich.
Ja, das ist, also im ersten Moment irgendwie, das ist so ein, es ist so ein halbes Stolpern, ne? Also sie fallen, also er will sie so festhalten und dann stolpern sie so ein bisschen und es hätte auch sein können, was man auch oftmals gerade in japanischen Medien, in japanischen Spielen oder sowas sieht, so eine Slapstick-Szene, weißt du, so irgendwie fallen übereinander her und dann gibt's ein soziales Missverständnis, aber hier, das ist wirklich einfach nur, du guckst es so, es ist fucking uncomfortable, ja. Weil es ist wirklich, es besteht eigentlich keine Frage, dass das was mit sexuellem Verlangen zu tun hat bei Sejima und dass er in diesem Moment irgendwas merkt, ja, was ihm halt für 25 Jahre abging sozusagen und ja, und Haruka, wie du gerade gesagt hast, wie alt ist sie? 13, 14?
Ja, irgendwas um den Dreh rum. Ja, ich glaube einfach nicht, dass Yakuza das Spiel ist, das diese Geschichte erzählen kann. Und
wenn, das ist sehr gut gesagt.
Und wenn sich Yakuza dazu entscheiden sollte, diese Geschichte zu erzählen, dann wäre es halt ein sehr anderes Spiel plötzlich.
Ja. Ja, vor allem, sie machen es halt auch nie wieder. Es ist ja auch nicht so, dass Sage immer irgendwie nachher nochmal als irgendwie Horny on Main oder so dargestellt wird. Also, das ist ja vollkommen. Keine Ahnung, so du hast Akiyama ist somit der Einzige, der in seinem Swagger dann nochmal irgendwie mit den Damen oder so da redet. Aber ansonsten alle Charaktere sind so gefühlt, haben mehr so die homoerotische Ebene. deswegen ist es so.
Ich wenn Saito mal über versucht wäre, hätte über Kiryu herzufallen, das wäre wieder ein anderes Thema gewesen.
Seit 25 Jahren habe ich keinen Mann gesehen. Warte.
Aber das würde ich dem Team auch zutrauen, dass sie sich irgendeinen Grund aussuchen, einfallen lassen, warum Saito mal 25 Jahre in einem Frauengefängnis gefangen war und er es gehasst hat.
Oh mein Gott, das wäre ein eigenes Spiel für sich. Also ich würde es spielen. Ich habe gerade, weil ich nicht uncomfortable genug war und weil ich die Szene nicht mehr so präsent hatte, habe ich die Szene gerade aufgemacht, mir nochmal angeguckt. Hat nicht lange gedauert, ich habe sie als Lesezeichen. Ich gucke die mal ganz gerne so zwei, dreimal die Woche, einfach nur, um mich wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen. Mhm. Und ich möchte nur kurz anmerken, dass einer der Kommentare unter dieser Szene ist, short scene but really powerful. Yakuza is more than just a game.
Oh boy. Ja, ja.
Die anderen schreiben alle nur, I'm uncomfortable.
Also, das ist Kunst. Mm. Ich zieh mir kurz die Hose aus. Diese Kunst ist so gut.
Das ist, diese Kunst muss ich wirklich
wahrnehmen. Also, ich wollte es erwähnt haben halt, aber ich wollte jetzt nicht, also ich möchte da deswegen nicht das Spiel verurteilen. Ich finde, das ist halt so eine losgelöste Szene. Man kann die einfach komplett scheiße finden und dann auch vergessen, die nächsten 40 Stunden.
Es ist halt so, dass Yakuza oftmals, das hatten wir ja letztes Mal auch schon besprochen, und Yakuza versucht halt immer mal wieder auch eine, auch wieder ernsthafte Sachen reinzubringen. Ne? Mhm. Ernsthafte Dramatik, ernsthafte menschliche Momente. Da geht's um Leid, Verlust, eben auch sowas, ne? Verlangen, Begehren, Ehre, Betrug, was weiß ich nicht alles und so weiter. Also wir hatten bei Yakuza 3 darüber geredet, wie es sein kann, dass dieses Spiel einerseits einen Kampf mit einem Stier beinhaltet, andererseits einen legitim teary-eyed macht für einen Charakter, der überhaupt erst in dem Spiel eingeführt wurde und der dann ein trauriges Ende findet. Und ich glaube, das war einfach ein Versuch des Teams, so einen Moment zu generieren, einen ernsthaften menschlichen Moment, an dem sie sich sehr verhoben haben, weil für diesen Ton, wie du gesagt hast, Robin, ist für diesen Ton ist Yakuza nicht gemacht, einfach
ja, genau.
Als Reihe.
Also der eine Kontext, wo ich das sehen würde, ist, wenn halt Sageman ein Bösewicht wäre. Weißt du, wenn du einfach sagen willst, hier ist ein neuer Bösewicht und wie zeigen wir, dass er böse ist, der greift das 14-jährige Mädchen an und will über das herfallen und
Kiri
und
rettet es. Ich hab diese Schweißperle vergessen, ich hab das gerade auch nochmal angesehen.
Oh ja,
it's making it so much worse.
Es ist halt wirklich so, mach ich das jetzt? Ha. Es strengt sich so an.
Schlimm ist auch die Kamerafahrt an den beiden nach unten, wo du siehst, dass er sein Bein zwischen ihren, also wo sein, er kniet so, dass sein Bein zwischen ihrem Bein positioniert ist. Und alles daran ist schlimm.
Ja.
Alles daran ist wirklich schlimm. Tiger Sentima ist auch, er ist kein böser Charakter oder so. Es passt überhaupt eigentlich nicht zu seiner Charakterisierung.
Genau,
er ist grobschlächtig. So, er ist grobschlächtig, er ist unbeholfen, er ist sozial unfähig und so weiter und so fort. Aber er ist kein Schwein, er ist kein Mistkerl, er ist kein Perverser, er ist nicht amoralisch. Okay, ein bisschen natürlich, wir reden immer noch von Yakuza, aber
ja,
nicht auf dieser Ebene.
Genau.
Und das ist, ja, also, ja,
lass uns nicht. Ja. Eine kurze Frage noch, ihr seht ja gerade die Szene, also ist denn, wenn Kirio reinkommt, sieht er das wirklich, wie er noch über ihr liegt oder ist er da schon, nee, ne? Genau.
Man hätte sich vielleicht denken können, es war mal so gedacht, als vielleicht ist er so angespannt, weil ihm das peinlich ist, der Moment, und er hat Angst, was sie jetzt gerade von ihm denkt. Und deswegen kommt diese Schweißperle runter, aber die Kamera, also ich weiß nicht, ob die Person, die das die Szene geschrieben und die Person, die das editiert hat, waren, glaube ich, zwei unterschiedliche Personen.
der Editor so, I guess that's weird.
Im Skript steht, Sajima ist peinlich berührt und sozial überfordert. Er weiß nicht, wie er mit der unangenehmen Situation losgehen soll. Und der Editor, he wants to fuck.
Das ist, wenn so Leute im Team ihren Fetisch immer so unterjubeln in so Projekten.
Ja, ich glaube, wir sind uns einig, diese Szene, das Spiel, mit dem Spiel würde gut tun, wenn diese Szene nicht drin wäre. So ist es einfach so, dass man sie am besten einfach vergisst. Und Sajima, unabhängig davon charakterisiert, weil halt für den Charakter hat es keinerlei Relevanz und widerspricht sogar so ein bisschen eigentlich dem, was der Rest irgendwie so erzählt.
Würde ich auch sagen. Yakuza 4, I liked it, aber wie gesagt, es war ein ganz schön Schleudertrauma nach Teil 3. Und ich dachte mir, ist das jetzt in der Yakuza-Reihe in jedem Teil so, dass sie was extrem Abgefahrenes anderes versuchen als im Teil davor? Die nächsten beiden Teile haben mir bewiesen, ein bisschen, aber nicht so richtig.
Ich würde sagen, auf diese Art, wie es Yakuza 4 versucht hat, machen das die Nachfolger schon auch noch. Denn du hast dann jeweils wieder, wenn du den direkten Folgen betrachtest, finde ich recht mutige Herangehensweisen. Wollen wir zu Yakuza 5 schon kommen, um da näher drauf einzugehen, oder würdet ihr noch was zu Yakuza 4 sagen wollen?
Ich glaube, alle positiven Sachen, die ich so spielerisch nennen kann, kann ich auch bei 5 sagen. Also man merkt auf jeden Fall, dass sie mit der Engine ein bisschen besser klargekommen sind und auf jeden Fall auch spielerisch nochmal. Also es fühlt sich auch weniger janky an als Teil 3 auf jeden Fall schon.
Ja, das dann dritte Spiel auf der PlayStation 3 müsste dann ja gewesen sein, nach Kenzan und 3, ja? Ich glaube schon. Da sind sie dann langsam reingekommen und konnten dann ja das ganze technische Wissen halt in Yakuza 5 hineinstecken. Denn Yakuza 5 erschien tatsächlich in Japan dann 2 Jahre nach Yakuza, beziehungsweise 2,5 Jahre sogar. Das ist ein sehr, sehr großer Abstand für Hauptteile dieser Reihe. Das liegt auch daran, dass Yakuza 5 unglaublich gigantisch ist, aber es liegt auch daran halt, dass diverse Spin-Offs noch währenddessen entwickelt wurden. Ein paar Monate nach Yakuza 4 erschien in Japan das PSP-Spiel, also der eingeenglischte Begriff ist Black Panther, Yakuza New Chapter. Das ist so ein Spiel, wo es um One-on-One-Kämpfe geht, also du läufst auch durch so eine Stadt, aber in diesem Fall sind das dann so vorgerenderte Hintergründe, wie in einem Resident Evil, muss man sich das zum Beispiel vorstellen. Und wenn du dann Kämpfe startest, dann sind es so fast schon so Beat'em-up-Kämpfe wie halt in einem Tekken oder sowas. Also wirklich so One-on-One-Kämpfe. Hast du das mal gespielt, Björn?
Ja, ich hab die beiden Teile. Also das hat ja auch einen Nachfolger gekriegt.
Genau. Also da würde ich jetzt nicht aus, ich wollte es nur kurz erwähnen, weil das ist so ein weirdes Spiel in dieser Reihe, das dann ja auch nie im Westen erschien und nie eine Übersetzung bekam, dass es total irgendwie rausfällt, finde ich.
Das ist tatsächlich von den Machern, die die Def Jam-Spiele gemacht haben. Deswegen passt dieses Kampfsystem, dieses One-on-One, was du gerade beschrieben hast, auch sehr gut. Ich meine, es passt auch generell für die PSP-Hardware, die es rausgekommen ist. Das heißt, die Oberweltkarte, auch super interessant. Das spielt auch in Kamurocho. Du hast eben einen neuen Charakter, der in so einer Side-Story, die neben dem normalen Hauptplot irgendwo passiert. Mhm. Und die ganzen Cutscenes werden auch in so 2D-Grafiken dargestellt.
Ja, so ein bisschen wie Peace Walker kann man sich da vorstellen, ne?
Ja, genau, so ungefähr wie Peace Walker, genau. Ja. Und dann kann man auch frei in Kamurocho rumlaufen, nur natürlich hatte die PSP nicht die Möglichkeit, das die ganze Oberwelt richtig darzustellen. Also hast du Echtzeit, also hast du nicht Echtzeit, sondern diese vorgerenderten Hintergründe. Das heißt, stell dir vor, du hast Kamurocho, aber es ist Resident Evil, in dem du dann rumläufst. Und die ganze Grafikpower der PSP wird dann für diese One-on-One-Kämpfe genutzt, die schon so ein bisschen mehr was von einem Boxing-Wrestling, also mehr von so einem Boxing-Spiel schon haben und auch sehr mit so viel Kontern arbeiten. Wirklich hervorragend aus. Also das ist, glaube ich, mit das optisch beste PSP-Spiel, was ich gesehen habe. Richtig cool. Und es gibt mittlerweile tatsächlich, ist, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche, ist ein Translation-Patch für den ersten Teil rausgekommen. Also falls man das jetzt mal ausprobieren möchte, ne, also muss man ja gucken, wie man da irgendwie drankommt. Mhm. Aber für den ersten Teil ist auf jeden Fall ein Translation-Patch rausgekommen. Und ich nehme mal an, dann irgendwann in zwei, drei Jahren oder so wird vielleicht auch für den zweiten Teil einer erscheinen. Aber auf jeden Fall, ich kann die beiden Teile wirklich nur empfehlen. Die sind leider nie erschienen bei uns, aber sind es auf jeden Fall wert, gespielt zu werden.
Mhm, der zweite Teil erschien dann nämlich im März 2012, ebenfalls vor Yakuza 5. Und zwischen Black Panther 1 und Black Panther 2 erschien dann auch noch Yakuza Dead Souls in Japan im Juni 2011, beziehungsweise im März 2012. Und das erwähne ich halt, weil Leo, glaube ich, gerne drüber reden würde. Ich habe mitbekommen, dass du großer Fan bist, Leo.
I love it. Love everything about it. Bester Teil der Yakuza-Reihe.
Das habe ich nur mal für Giga gespielt. Ich weiß nicht, ob das in einem Giga-Gameplay war.
Ich nicht mal. Ich habe es noch nie gespielt. Keine Ahnung.
Ich weiß
grob, worum es geht.
Es ist halt insane. Also sie haben halt gesagt, okay, was ist das Beste an Yakuza? Der Kampf. Und was ist am besten beim Kampf an Yakuza? Genau, die Fernwaffen. Das Ballern. Das macht da jeder am liebsten in Yakuza. Deswegen bauen wir jetzt ein ganzes Spiel um das Ballern. Und worauf ballerte man im Jahre 2011? Natürlich auf Zombies. Und deswegen ist es da eine alternative Geschichte, in der Kamurocho von Zombies überfallen wird und dann die Protagonisten aus der Yakuza-Reihe sich dagegen erwehren müssen. Ehrlich gesagt, erzählerisch eine Prämisse, die ich richtig toll finde, wo ich seitdem immer mal denke, solltest du es vielleicht doch mal spielen, Björn, sollte ich?
Ich hab immer noch die Hoffnung, ich will, dass das noch mal ein Remaster kriegt, weil das größte Problem am Spiel ist die Technik. Also das läuft katastrophal. Das läuft wirklich katastrophal. Das ist so, das geht so auf die unteren Zehner von der Framerate teilweise runter.
Nice.
Das ist wirklich schlimm. Aber das Spiel selber, du hast einen Zombie-Ausbruch in Kamurocho. Es ist so ein Spin-off-Ding. Der Antagonist aus dem zweiten Teil hat aus irgendeinem Grund einen Gatling-Arm, so wie Barrett aus Final Fantasy VII, mit dem er rumschießt. Und es kämpfen sich genau Kiryu, Akiyama, Majima und eben Ryogoda zusammen durch diese Level. Und je nach Abschnitt sind dann verschiedene Bereiche von Kamurocho kontaminiert, in denen man rumlaufen muss. Und das sind so wirklich nicht einfach nur Zombies, sondern die gehen richtig Resident Evil-Style. Also du hast so abgefahrene Kreaturen und Bosskämpfe dann auch, gegen die du kämpfen musst. Und das Shooter-Gameplay ist, also es ist auf seine eigene Art und Weise irgendwie ganz cool. Es ist so dieses japanisches Studio, was noch nie wirklich einen Shooter gemacht hat, versucht das irgendwie umzusetzen. Und ich meine, also die haben ja später auch ich glaube wirklich schon ein Jahr danach oder so, haben die ja schon das Binary Domain gemacht, dieselben Leute. Also das war vielleicht so, ne, also wir müssen Yakuza Dead Souls, übrigens der japanische Titel ist der beste überhaupt, Ryoga Gotoku of the End.
Of the End, ja.
Hervorragend. Wir müssen diesem Spiel danken, weil ohne dieses Spiel hätten wir Binary Domain garantiert niemals bekommen. Und allein deswegen ist es das schon wert. Ja.
Ich hätte eher gedacht, dass das Spiel Binary Domain hätte verhindern können, weil die gesagt hätten, nee, Shooter ist offensichtlich nicht unser Ding. Das ist halt wirklich sehr, 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 sehr interessant, ne, wenn man das wirklich bedenkt, dass halt von diesem Spiel, was jetzt, also Ich glaube, ich würde das Shooter-Gameplay schon als recht schlimm bezeichnen in meiner Erinnerung. Aber da hast du auch die konkreteren. Ich weiß doch, dass ich es nicht gut fand, aber vielleicht ist das auch heute eine andere Ansicht. Aber wenn du das dann halt vergleichst mit Binary Domain, das ist einfach ein, finde ich, hervorragender Third-Person-Cover-Shooter. Das ist ein sehr großer Schritt, der da getätigt wurde. Wollen wir nicht noch ausführlicher zu Dead Souls werden, denn wir haben noch ein paar andere Teile zu erwähnen. Denn dann erschien in Japan endlich im Dezember 2012 Yakuza 5. Und wir haben jetzt geschafft, dass der Zeitraum, der Unterschied auch wieder nur noch ein knappes Jahr war zwischen dem Release in Yakuza 4. Dann könnte man sich vorstellen, okay, vielleicht kriegen wir jetzt hier auch wieder einen schönen kurzen Zeitraum hin. Nein, es hat in diesem Fall ein bisschen länger gedauert, nämlich ganze 3 Jahre im Westen erschien Yakuza 5 erst im Dezember 2015. Zu diesem Zeitpunkt ist in Japan bereits Yakuza Zero erschienen und Yakuza Kiwami erschien ganz kurz vorm Release. Da haben wir dann erstmal Yakuza 5 bekommen. Das war ja wirklich eine ganz lange Zeit nicht klar, ob dieses Spiel überhaupt je in den Westen kommt, beziehungsweise man war sich ja eigentlich sicher, dass der Zug irgendwie abgefahren zu sein scheint, ne?
Ja, das kam so aus dem Nichts. Das war bei dieser PlayStation Experience. Ich glaube, das würde heutzutage auch nicht mehr passieren, weil wir nicht dieses Trio von hier Sean Layden, Adam Boyce und Mr. Vita, ich weiß nicht mehr, wie der Typ heißt. Unter Jim Ryan würden wir Yakuza 5 auf jeden Fall nicht im Westen bekommen, weil das war auf jeden Fall mit der Unterstützung auch, glaube ich, von Sony irgendwie rübergebracht und war noch so dieser letzte Versuch, ne? Das kam dann, die PS4 war schon auf dem Markt, das Spiel kam nur digital raus, 3 Jahre nach Release.
Stimmt, das habe ich ganz vergessen, du hast recht.
War der bis da, ich glaube, es ist, ich weiß nicht,
sogar ob
es immer noch der, ob immer noch der größte Teil ist, auch von der Übersetzung her. Und das war
also
so ein
davon
Hail Mary.
Würde ich schwer ausgehen.
Das war so ein Hail Mary, was die rausgeworfen haben und scheinbar hat es zumindest genug Verkäufe eingebracht, dass sie dann Zero übersetzt, also angekündigt und rausgebracht haben. Und das war dann der Punkt, wo auf einmal die Serie bei uns so ein bisschen explodiert ist.
Genau, sehr, sehr schön dargestellt. Ich habe das gerade nicht wirklich wahrgenommen, aber du hast völlig recht. Es war zu diesem Zeitpunkt ja schon seit 2 Jahren die PlayStation 4 raus, als dann dieses PS3-Spiel erschien. Dann auch einer der Gründe, wieso ich halt lange gewartet habe. Ich habe Yakuza 5 erst letztes Jahr durchgespielt, und zwar Ende letztes, oder Anfang die Nee, also 2000, ich glaube, es war entweder Anfang 2020 oder Ende 2019. Das heißt, ich habe es noch ein bisschen in Erinnerung. Aber dieses Spiel ist auch wieder, ist halt so unglaublich gigantisch, dass es schwer ist, das zusammenzufassen. Ich würde mich mal erneut so ein bisschen auf die Struktur dabei konzentrieren, um zu erklären, was Yakuza 5 ist. Denn in Yakuza 5 gibt es jetzt, passend zu der Nummer, nicht mehr nur 4 spielbare Charaktere, sondern 5. In diesem Fall sind es Kiryu, erneut wieder Taiga Sejima, Shun Akiyama, Entschuldigung, und neu dabei sind Haruka, so ein bisschen mit einem Stern dran, da kommen wir gleich noch ausführlicher zu, und Tatsuo Shinada, ein ehemaliger Baseball-Star, der dann wirklich ein komplett neuer Charakter auch ist in dieser Reihe von Charakteren. Und das hört sich dann erstmal sehr an wie Yakuza 4, nur halt mit einem Charakter mehr. Aber die große Besonderheit in Yakuza 5 ist, dass jeder dieser Charaktere, nicht jeder, also Haruka und Shun Akiyama haben die gleiche Location, aber ansonsten gibt es halt für jeden dieser Charaktere eine eigene Stadt, in der sie unterwegs sind. Es gibt hier Kamurocho, es gibt Sotenbori, es gibt Nagasugai, oder wie spricht man das so aus? Nagasugai, bin mir unsicher. Dann gibt es noch Tsukimoko und Kineicho. Das sind die Locations, die es in diesem Spiel gibt. Und diese Locations sind halt wirklich groß. Also diese Locations könnten jeweils ein Spiel tragen. Nur hier hat dann jede dieser Charakterkombinationen eine eigene dieser Locations. Und was sie im Kern ein bisschen gemacht haben, nicht komplett, aber ich würde schon im Ansatz sagen, sind das eigentlich 4 Spiele, die zu einem großen Paket zusammengeworfen wurden, oder?
Das ist so. Naja, also dem würde ich vielleicht zustimmen, wenn es jetzt so wäre, dass einer der Charaktere zum Beispiel, sagen wir, anstatt zu kämpfen, was ganz anderes machen würde, wie sagen wir zum Beispiel, zum Beispiel tanzen. Ja, wenn jetzt wirklich einer der Charaktere statt zu kämpfen zum Beispiel tanzen würde, dann würde ich sagen, ja, okay, das ist wirklich nochmal eine sehr andere Spielerfahrung. Wer würde sowas schon machen?
Das wäre verrückt, ja. Leo spielt darauf an, dass Haruka, die Ziehtochter von Kiryu in diesem Teil aus Gründen zu einem Pop-Idol wird, zu einem Idol halt. Und du musst sie dabei begleiten. Du spielst sie, während sie zu einem Idol wird. Und das machst du halt, indem du dann nicht kämpfst, sondern eben tanzt. Das heißt, du hast hier wirklich teilweise unglaublich gut durchanimierte und inszenierte, so Deutschland sucht den Superstar-mäßige Performances, die du. Japan sucht den Superstar-mäßige Performances, die du dann mit Project Diva-mäßigen Rhythmusspielen abschließen musst. Und das wird. Das bauen sie dann tatsächlich, also das passiert nicht einfach so nebenbei, sondern das ist ein Kernbestandteil dieser Yakuza-Geschichte. Das muss man auch festhalten.
Plus Nebenaktivitäten und so weiter und so fort. Fangreetings, wie geht man mit Stalkern um, wie gehe ich mit meinem Agenten um und so weiter und so fort. Also nicht ganz unsubstanzieller Teil von 5. Es tut mir leid, dass ich das jetzt direkt mit Haruka gekapert habe. Ich glaube, ihr wolltet erstmal auf andere Sachen hinaus. Gerne. Aber ich wollte dringend über Haruka reden, weil damit hatte ich nicht gerechnet. Ich sage es ganz offen.
Ich meine, an sich fängt die Handlung ja auch damit an. Weil man spielt zwar zuerst Kiryu, der jetzt Taxifahrer geworden ist, aber der Grund, warum er das ja gemacht hat, ist, weil irgendeine Talent-Agency ist dann zu Haruka in Okinawa gekommen und meinte eben hier, ja, wir machen dich jetzt zum Star, aber so die Verbindungen an so einen Ex-Yakuza, der irgendwie gefühlt alle 2 Jahre in den größten Heist Japans involviert ist, nicht so gut für die PR, wir müssen dich so ein bisschen davon lösen. Und Kiryu sagt, alles klar, kein Problem, ich wollte immer schon mein Leben lang Taxifahrer in, ich glaube, er ist in Fukuoka, glaube ich, ne, irgendwie werden. Machen wir mal, ich ziehe mich zurück. Was auch ziemlich cool ist, dass die das auch spielerisch rüberbringen, weil du hast dann mit Kiryu die Möglichkeit, immer Geld an das Waisenhaus in Okinawa zu schicken, wenn du an einem ATM-Automaten bist.
Aber wenn ich das richtig verstanden habe, einfach von den Kindern oder den Jugendlichen selbst gemanagt wird, oder?
Ja,
ist das so?
Ja, also ich glaube, die haben irgendeine neue Person, die das so ein bisschen das führt, aber die machen es dann, glaube ich, selbst. Ich meine, das sind die Ziehkinder von Kiryu, die wissen schon, wie man das macht.
da kann man nicht hoffen, dass der Gesetz immer nicht vorbeikommt. Badum, badum, badum.
Okay. Oh boy. Ich liebe diesen Gedanken aber einfach, dass Kiryu halt so, die finden immer einen Weg, wie dann Kiryu sagt, so, jetzt ziehe ich mich eigentlich zurück, ich lebe jetzt hier mit Haruka und all meinen Kids in Frieden und alles ist gut. Und dann wird halt erst Haruka natürlich entflieht und verschwindet aus seinem Leben und dann ist Kiryus einzige Lösung, ja, wenn ich jetzt hier bleibe, ist das für die anderen Kinder auch so, weil ich bin hier ein Yakuza, habe ich vergessen. Ich glaube, die bessere Alternative ist, dass ich einfach sämtlichen Kontakt abbreche, denen einmal im Monat Geld schicke und die einfach, die machen das schon. Die machen hier die Miete, die bezahlen die Miete dann selbst, die machen die Steuern hier. Es läuft schon. Die sind 15, die können das.
Ich verstehe nicht, wo das Problem ist bei dieser Logik. Also ich würde es genauso machen.
dieses Taxi-Spiel, das müssen wir müssen diese Struktur dieses Spiels da mal kurz ein bisschen aufbrechen, denn oh boy, also dieses Spiel ist wirklich gigantisch groß. Ich habe, glaube ich, 90 Stunden mit diesem Spiel verbracht. Ich habe tatsächlich, ich weiß nicht, ich kann euch nicht erklären, wieso ich das für eine gute Idee hielt, aber Yakuza 5 ist bis heute mit Yakuza 6 das einzige Spiel, bei dem ich alle Sidequests gemacht habe. Und dann tatsächlich auch diesen großen optionalen Endboss gemacht habe. Irgendwie dachte ich mir, bei Yakuza 5 will ich das jetzt machen. Bin ich gesagt, doch, ich kann das ein bisschen aufschlüsseln. Denn Yakuza 5 hat halt diesen Vorteil, dadurch, dass es die 5 Charaktere hat, ist es in so ganz gut konsumierbare Teile aufgeteilt, ne? Du spielst dann halt Kiryu und siehst dann, Kiryu hat irgendwie hier so und so viele Nebenquests. Und das sind dann halt nicht die 120, sondern sind dann halt 20 oder 30, sodass man das dann viel besser so ein bisschen abschließen kann. Aber dann gibt's halt nicht nur diese Sidequests, die sehr, sehr vielen für die insgesamt 5 Charaktere, sondern jeder dieser Charaktere hat dann auch noch so eine Hauptnebenstory, nenne ich sie mal. So eine Art Nebenjob, dem du nachgehen kannst. Und im Falle von Kiryu ist das, wie Björn gerade schon erwähnt hat, das Taxifahren. Du bist als Kiryu Taxifahrer, weil du halt in einer Stadt unterwegs bist, als also unter einem Decknamen, weil du halt nicht möchtest, dass Leute dich wiederfinden und erkennen können. Deswegen arbeitet Kiryu dort als Taxifahrer und die einzige logische Entwicklung im Yakuza-Franchise ist dann natürlich, dass er als Taxifahrer sich einer Gang aus Rennfahrern entgegenstellt, mit denen, gegen die er dann eben Rennen fährt, wo du dann dein Auto aufmotzen kannst, designen kannst mit Stickern und eben dann immer komplizierter und schwerer werdende Rennen gegen die fährst, bis du dann am Ende die Stadt quasi befreist von dieser Gang aus Rennfahrern, die natürlich auch in Verbindung haben zu deinem Chef beim Taxiunternehmen, der irgendwie auch mal ihr Gegner war, und es ist alles wie GZSZ, nur mit Taxirennen.
Das klingt wie eine Beschwerde. Also.
nein, um Gottes Willen. Da möchte ich mich für entschuldigen. Das sollte es nicht sein. Ich habe das ja, wie gesagt, alles gemacht und hatte da sehr, sehr viel Freude mit.
Das ist halt wirklich, das ist so Soap Opera, aber auch so die beste Art und Weise, dass alles irgendwie immer in Verbindung hängt und irgendwie es kommt wieder zurück. Und ja, genau, dein Chef, der aussieht wie so kurz vor der Rente schon stehend irgendwie. Das war so der, ne, du machst diese Questline und sie reden immer von diesem Devil of oder sonst wo irgendwie. Du weißt so, wer ist denn da? Und am Ende stellt sich halt raus, das ist dein alter Chef, und den holst du dann auch mit rein in die Story, um das Ganze zu beenden. Und weil du so geil Taxi fährst, weil du so geil mit deinem Taxi, was du auch mit einem Haruka-Branding besprühen kannst und dann einfach die geilsten Eurobeat laufen lässt,
ja, die Musik
während
ist so
du
doll.
Zwischen auf zwei Rädern, weil deine Heat-Moves werden dann zu Special-Manövern, mit denen du irgendwie auf zwei Rädern zwischen Trucks durchfährst. Und diese Gegenüberstellung, dass du auf der einen Seite irgendwie, keine Ahnung, Ridge Racer spielst und dann aber Taxi-Simulator, ist hervorragend.
Genau, das habe ich nämlich gar nicht erwähnt, weil du fährst eben nicht nur die Rennen, sondern du fährst tatsächlich eben auch Taxi durch diese Stadt und musst dich dann an die Regeln halten. Du musst bei Rot anhalten, du musst blinken, darfst nicht zu schnell fahren. Und das fand ich schon immer cool. Das habe ich als Kind in Driver schon immer gerne gemacht und auch jetzt immer noch in Yakuza 5.
Und du musst ja freundlich zu deinen Gästen sein und das Richtige antworten, wenn sie mit dir
Stimmt.
reden.
Ja, ja. was hältst du davon, Leo? Du bist ja gerade so ein bisschen dabei, ne?
It's literally the worst. Ich find's immer schön, wenn Yakuza mich mit irgendwas überrascht und verblüfft, und hier mochte ich halt auch, was ich halt auch mag an Yakuza, an der Reihe ganz allgemein, ist, sie versuchen immer furchtbar triviale, banale, alltägliche Sachen auf eine Art und Weise umzusetzen und zu inszenieren, die vor Epicness sprüht. Ich meine, du weißt das, Robin, du vielleicht auch, Björn, weiß ich nicht, ich bin normalerweise nicht so autoaffin oder so, und alles, was irgendwie mit Rennspielen zu tun hat oder sonst was, ist mir da vielleicht so ein bisschen zuwider oder so, aber Jesus Christ, also wenn man es schafft, mir sowas schmackhaft zu machen, dann am ehesten auf diese Weise, und das gilt halt nicht nur für diese Tätigkeit. Es gilt genauso für die ganzen J-Pop-Querelen mit Haruka. Es gilt, wie gesagt, für die Jagdspiele, die wir noch nicht erwähnt haben. Sind die in 5?
Ja,
die sind in 5. Sajimas Jagdeskapade. Die gefühlt, du kannst dich allein in diesem Jagdspiel, kannst du dich stundenlang aufhalten. Stundenlang, ich weiß warum, ich hab's gemacht. Also, I love it. Natürlich gibt's auch hier ein Gefälle, also bei mir zum Beispiel die Jagd ein bisschen mehr gegeben als das Taxi-Ding.
Ja.
Also, aber insgesamt, I love it. I love it. Und ich mag es auch noch mehr als gewisse andere Sachen, zu denen wir dann kommen, wenn wir über den ganz aktuellen Teil reden, weil jeder Yakuza-Teil macht in Sachen Nebenaktivitäten halt so ein bisschen was anderes und verschiebt ein bisschen den Fokus und so. Und ich mochte das Taxi-Ding zum Beispiel, mochte ich ziemlich gerne. War sehr schön.
Kannst du vielleicht kurz ein bisschen ausführlicher erklären, was das Jagdding ist, Leo? Denn das muss man mal erläutern. Wenn was zum Teufel ein Jagdding in einem Yakuza-Spiel sein soll, das mechanisch darauf ausgelegt ist, dass du im Nahkampf gegen andere Menschen kämpfst. Wie sieht denn ein Jagdspiel in Yakuza 5 aus? Kannst du das zusammenfassen?
Oh boy, ich bin mir nicht sicher, ob ich das kann. Also über Verwirrung, die ich an dieser Stelle weder konstruieren kann noch will, landet Tiger Sajima in einem sehr abgelegenen, verschneiten, idyllischen kleinen Bergdorf. Irgendwo in den japanischen Bergen, fragt mich nicht wo. Und einerseits, ich glaube, um der Community auszuhelfen, andererseits irgendwie für Eigengewinn. wird er dann zum Jäger, weil er sowieso schon die Statur eines Bären hat, I guess. I don't know.
Ich meine, ja, Der andere Bär, ein anderer Bär musste das bereits merken, als er gegen Tiger kämpfte vorher.
Mehrfach. Also was hier an dieser Stelle folgt, ist ein sehr fitzliges, in gewisser Weise, man könnte auch sagen, sehr ausführliches, Jagd. Ich hätte es bei einem Minispiel gesagt, aber ich bin mir nicht sicher, ob Mini an der Stelle noch angebracht ist. Dass ich in dieser Komplexität und so weiter und so fort nicht mehr gesehen habe, bis dann irgendwann Red Dead Redemption 2 kam. Komplett mit mehreren Ködern für mehrere Tierarten und bitte pirsch dich an und bitte stealthy hier und da. Es ist alles sehr, sehr ausführlich. Ich hab stundenlang da drin verbracht, aber ich glaube, ich habe auch viel wieder verdrängt. Weil ich glaube, ich will mich nicht damit beschäftigen, wie viel Lebenszeit ich daran verschwendet habe. Aber I kind of loved it. Ich habe manchmal den Eindruck, ich habe ein bisschen Stockholm-Syndrom, was Yakuza angeht. Ich weiß nicht, ich bin dann irgendwie da drin gefangen und eigentlich müsste ich es hassen. Aber, ja, aber irgendwie finde ich es geil.
Das ist bei dem Sejima-Part so ein bisschen so, weil, also ich erinnere mich halt noch sehr konkret daran, diese Story bei Sejima bis zum Ende ist so ein bisschen auf Pause. Weil Sejima entkommt halt aus dem Gefängnis und ist dann in diesen Bergen und kommt dann irgendwann auch in der Stadt an, aber auch selbst da, also ein großer Teil findet halt nicht wirklich im Kontext der restlichen Hauptgeschichte statt. Das dauert dann eher halt bis zum Ende, bis das wirklich dann mal an Relevanz gewinnt. Und da war dann halt sehr wichtig für mich, dass dann das mir Spaß macht, was ich mit Sajima mache, weil ich war zuerst auch so ein bisschen so, das finde ich jetzt ein bisschen doof, dann auch in die Stadt, in der ich dann rumgerannt bin, da mir so, das ist alles gerade nicht so wahnsinnig spannend, finde ich, weil es einfach sehr, sehr langsam ist und sich sehr viel Zeit lässt und so weiter und so fort. Aber dadurch, dass ich dann immer wieder zu diesem Jagdspiel zurückkehren konnte, das mir so viel Freude bereitet habe, wo ich so viel Spaß daran hatte, mir den meinen Kollegen, mit dem du in ausgebrochen bist, der heißt Baba, und Baba sitzt währenddessen die ganze Zeit in so einer Jagdhütte, irgendwie schwer verletzt und heilt sich und sagt die ganze Zeit so, gehen wir jetzt gleich, können wir nach Hause fahren? Und ich sag dann als Tiger, ja, demnächst, und leider waren es dann noch 7 Monate, weil ich den Bären jagen musste, der eine persönliche Vendetta mit dem Jäger hatte, mit dem ich rede, weil der, und da auch erneut, da ging dann auch wieder eine Soap-Opera los. Oh, und außerdem, ich kämpfe immer wieder gegen einen komischen Berggott, der mir neue Fähigkeiten gibt, der hier auch wohnt, der sich teleportieren kann. Oh, fuck, den hab ich vergessen, und deswegen konnte dann Baba nichts anderes tun, als alle 2 Monate mich flehend angucken und sagen, gehen wir jetzt? Und ich sag, nein. Und bin dann zurück in die Berge gegangen.
Und wohl gemerkt, also wir sagen immer nur jagen. Es ist tatsächlich so, also du heizt dann mit einer Schrotflinte durch den Schnee und so weiter und so fort. Aber dazu zählt eben auch noch Ködern, Fallenstellen, irgendwelche komischen kleinen, ich erinnere mich an irgendwelche kleinen Schreine, irgendwelche kleinen Gottheiten, wo du Items finden kannst und so weiter und so fort. Also es ist auch hier wieder ein ganzes Crafting- und Upgrade-System ist in diesem Minispiel enthalten und ich weiß nicht, wie es in Dead Souls war oder Off the End. Ich glaube, das erste Mal, dass man in Yakuza über Kimber und Korn zielen konnte und mit dem Gewehr schießen konnte, I don't know.
Stimmt, ja.
Es ist, it's kind of the worst and the best of what humanity has to offer. es ist halt im Grunde, es ist schlimm und man kann sowas einfach nicht geben. Und ja, wie du gesagt hast, also ich gebe dir vollkommen recht, also du fragst dich so ein bisschen, habe ich mir nicht eigentlich ursprünglich mal ein Yakuza-Mafia-Action-Spiel gekauft?
Ja,
warum bin ich jetzt hier in einem Bergdorf und jage Hasen und Nerze? Man muss es nicht mögen, aber man muss es mögen, um das Spiel vollkommen erträglich zu finden,
sagen wir es einfach so. Ich fand's vollkommen großartig. Also ich mag das auch, wie das,
ich mag's auch,
wie das so eingebaut ist, also in die Handlung, dass du ja aus dem Gefängnis kommst und dann diesem Bergdorf bist. Und am Anfang kannst du noch nicht, wir fahren ab und zu mal in die Stadt und dann nachher darfst du auch mit in die Stadt. Und das baut sich, also sie schaffen es wirklich mit sehr wenig Content eigentlich das Maximale rauszuholen, weil auch dieses Minispiel ist so aufgebaut, dass dieses Gebiet nicht wirklich groß ist, aber du kannst am Anfang noch nicht so weit reingehen in das Gebiet und jedes Mal kommst du ein bisschen weiter, jedes Mal hast du vielleicht einen neuen Köder, den du benutzen hast für andere Tiere, du legst dann am Anfang die Fallen für die Hasen und dann, wenn du zurückgehst, kannst du die dann einsammeln und dann hast du deine eigene Storyline mit diesem Bär, den du dich vorher gekloppt hast und dann hast du den als finalen Bosskampf, du schaltest neue Upgrades frei, am Ende hast du eine goldene Schrotflinte. Und dann ist das auch wieder vergessen. Das heißt, du hast dieses eine Spiel, was so an sich wirklich so ein, das könntest du als so ein Indie-Game rausbringen, so sechs, sieben Stunden, wie das irgendwie dauert. Und dann gehst du zum nächsten Part über und dann bist du in der Stadt und da hast du auf einmal ein Schneeball-Minigame, wo du aus der First Person Schneeballschlachten
machst. Hatte ich auch schon wieder vergessen.
Du hast in der Story-Sequenz, verkleidest du dich als Weihnachtsmann und verprügelst Leute auf der Straße. Du kannst nachher, schaltest du den Heat-Move frei, dass wenn du eine Karotte in deinem Inventar hast, dann kannst du jemanden in einen Schneemann verwandeln, der dann so mit diesem finalen Move die Karotte auf die Nase irgendwie draufsetzt. Und auch die Nebenmission, also Yakuza 5 ist generell mein Lieblingsteil, vor allem, weil die Nebenmissionen, so Robin hatte das ja schon gesagt, du hast so pro Charakter, glaube ich, immer so 15 bis 20. Auf der Karte werden sie auch angezeigt, das heißt, du brauchst keinen Guide benutzen, irgendwie um 100% in diesem Spiel zu machen. Und sie sind alle wirklich abwechslungsreich, dass sie mit diesen limitierten Mechaniken schaffen, das Maximale rauszuholen. So, du hast eine Nebenmission, wo du für einen Ramen-Chefkoch den Ramen ausliefern musst auf die andere Straßenseite, aber die Straße ist halt super rutschig. Und dann musst du es irgendwie schaffen, auf dieser Straße zu balancieren, wenn du irgendwie rübergehst. Das ist so ein One-and-Done-Ding. Das kommt dann nie wieder vor. Und es ist hervorragend. Also ich liebe einfach die komplette Struktur davon. Ich glaube, das Einzige, was ich so ein bisschen repetitiv fand, war, bei Haruka haben sie das Problem, dass sie irgendwie nur drei Songs hatten. So, das heißt, wenn du das 100% machen willst, spielst du dieselben drei Songs immer und immer und immer und immer und immer wieder. Weil wenn es einfach mehr Songs gegeben hätte, hätte ich auch ihren Abschnitt noch viel, viel geiler gefunden.
Ja, genau. Und die Minispiele, die du machst, wiederholen sich halt auch extrem doll, ne? Wenn du halt Leuten die Hand schütteln musst und dann musst du das Richtige sagen, das ist alles sehr, sehr ähnlich. Bei mir, das hat sich für mich halt getragen dadurch, dass das einfach so weird war, aber fällt auf jeden Fall ein bisschen ab im Vergleich mit den anderen. Kennt ihr noch so Mitte der 2000er zu PS2-Zeiten diese ganzen 3D-Plattformer-Spiele? Wenn die beim dritten Teil angekommen sind, waren die immer mehr irgendwie Rennspiele oder so, also da waren die so vollgestopft mit Minispielen, dass die kaum mehr Plattformer waren. Erinnert ihr euch noch, also da könnt ihr irgendwie fast zu jedem Teil gucken. Ich glaube, also natürlich kann man als krasses Beispiel so sich das bei Jack 3 angucken, was dann einfach GTA irgendwann wurde. Aber auch
wenn hat dann seinen eigenen Racer bekommen auch.
Genau, aber auch wenn du zu sowas wie Sly guckst, das ist dann halt beim dritten Teil, da hast du dann so viele Einzelmechaniken und so viele Minispiele zwischendurch, auch bei Spyro oder sowas, dass die dann immer mehr das sind. Und Yakuza 5 ist ein bisschen das der Yakuza-Reihe, nur hier ist es gut. Bei diesen Plattformer-Spielen ist es oftmals so, okay, aber ich kaufe das doch um zu plattformen und nicht um jetzt hier dieses Minispiel Nummer 93 zu machen. Aber in Yakuza 5, das war voll die Gefahr, dass man sich so denkt, ey, ihr habt einfach so viel hier reinpacken wollen, weil ihr halt die Technik hattet, ihr hattet die Städte, das stand alles schon, deswegen konntet ihr einfach Content hier reinhauen und habt es dann so übertrieben, dass es komplett verwässert wurde, aber der Content, der hier drin ist, der funktioniert halt irgendwie so gut, dass ich dem auch nie böse wurde und ich glaube, es ist nicht mein absolutes Lieblingsspiel der Reihe, aber es ist auch sehr weit oben mit dabei. Ich fand das auch richtig, 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 richtig toll.
Das ist, du hast auch, also ich muss auch sagen, es ist auch vom Kampfsystem her, finde ich immer noch der beste Teil mit da dran, weil es so alles davor richtig ausgearbeitet hat und jeder Charakter hat sein eigenes ausgearbeitetes Kampfsystem, alle spielen sich unterschiedlich. Es gibt sogar, falls ihr es nicht gesehen habt, es gibt eine wunderbare Mod, wie Leute Harukas Modell und von ihrer Rivalin die auch spielbar gemacht haben für die Kämpfe. Das ist hervorragend, wenn du siehst mit Yakuza 5 Haruka, wenn du die Heatmoves dann irgendwie ausführst von Akiyama, ist grandios. aber halt so Kleinigkeiten, die ich dann in späteren Teilen auch wieder vermisst habe. Du kannst zum Beispiel mit Kiryu jederzeit im Kampf eine Zigarette anzünden und das dann in den Gegnern ausdrücken als Heatmove. Du kannst aus diesem Sprungkick, den er macht, den landet er dann tatsächlich dieses Mal in so einem Rückwärtssalto, wenn er auf Gegner draufspringt. Und es hat den besten Take, ich bin immer noch sauer, dass die das danach aus der Serie rausgenommen haben, den besten Fahrrad-Takedown, wo man nicht einfach nur, ich nehme jetzt dieses Fahrrad und werf das auf dich, sondern Kiryu stellt das Fahrrad auf die Straße, fängt an zu radeln auf den Gegner zu und zieht sich das im letzten Moment unten drunter her, um dann mit voller Wucht dem Gegner ins Gesicht zu klatschen. Es ist es ist fantastisch. Also diese, die Anzahl der Heat Moves und wie du sie da einsetzen kannst, ist Perfektion einfach in dem Spiel.
Björn, ich muss dich an dieser Stelle, ich weiß, du bist eigentlich der Yakuza-Experte, aber das mit der Zigarette geht tatsächlich auch schon vorher. In Yakuza 4 gibt es den Zigaretten-Heat-Move auch schon.
Den gibt's auch in 4 schon? Okay, dann habe ich den, ja, glaube ich, in 4 damals nicht entdeckt.
Das kann ich dir sagen, einfach deshalb, weil, das wollte ich euch fragen, ich wollte es eigentlich erst am Ende dieses ganzen Podcasts fragen, aber ich kann ja jetzt schon mal fragen. Die Heat-Moves sind mein absolutes Lieblingsding an Yakuza. Ich liebe die Heat-Moves. Ich glaube, es ist auch einer der Gründe, wie gesagt, wir kommen dann vielleicht zu Like a Dragon und so, warum gewisse Sachen mir da fehlen. Aber fucking love it. Habt ihr Lieblings-Heat-Moves? Weil meiner ist der mit der Zigarette. Ich kann dir ja kurz mal beschreiben, also du kannst dir wirklich eine Zigarette im Kampf anstecken und dann ist der Heat-Move der Gegner kommt auf Kirio zugerannt und Kirio spuckt ihm die Zigarette ins Auge, die brennende. Und während der Gegner noch dabei ist, er wischt sich so durchs Gesicht und wischt sich die Asche weg, guckt nach oben und dann ist Kirio schon vor ihm in der Luft mit gehobener Faust und kommt einfach auf ihn runtergeregnet und prügelt ihn zu Boden. Fucking love it. Habt ihr einen Lieblings-Heat-Move in der Reihe? Das wollte ich euch fragen.
Mein Liebling, den ich vorher erzählt habe, ist der Schneeball. Also einfach wirklich, okay. dass er den Gegner in so einen Schneeball einrollt und dann wird da ein Schneemann draus und er setzt ihm die Nase auf. Ich glaube, das ist ungeschlagen. Das ist so fucking extra.
Klingt sehr gut.
Also ich würde, glaube ich, zwei nennen. Einmal, was sehr simpel ist, aber das finde ich ist immer sehr beeindruckend, wenn das passiert, weil es so komplett mit dem Rest der Präsentation bricht. Wenn du nämlich einfach ein Schwert oder vor allem ein Messer hast und dann einen Heat-Move startest und Kirio den Gegner einfach in den Bauch sticht. Und das sieht und dann kommt da, spritzt das Blut daraus und das ist halt straight up einfach, hier wurde gerade jemand erdolcht mit einem Messer von vorn in den Bauch. Das sieht übelst realistisch aus, ist übelst fucking brutal und that's it. Und es bricht halt so mit dem Rest dieser Heatpumps so sehr. Das muss ich geil finden.
Das ist in den späteren Teilen sogar noch besser, weil er nicht nur zusticht, sondern nachher noch mit dem Knie nachtritt.
Ja, er tritt das Messer mit dem Knie noch weiter in den Bauch hinein. Das finde ich ganz toll, aber so ein bisschen abgefahrener ist, glaube ich, mein Lieblingsding. Also ich habe die ja auch nicht alle im Kopf, aber das, was mir da als erstes einfiel, ist der Mikrowellen-Move. Wenn du in einem Store bist und dann einen Heat-Move startest, dann sagt Kirio irgendwas zu dem Ladenmitarbeiter irgendwie. Ich verstehe es nicht, aber er nickt ihm so zu und der Ladenmitarbeiter sagt so, alles klar. Dann macht der Ladenmitarbeiter die Mikrowelle auf, die hinter ihm steht. Und Kirio wirft diesen Gegner, den du gerade bekämpfst, hinein in die Mikrowelle. Der Ladenmitarbeiter macht die Mikrowelle an und dann bekommt er halt die Ladung ab. Er zuckt umher und ist dann natürlich nicht tot, nur sehr heiß. Vermutlich.
Das ist, weil du gerade Deutsch gesagt hast, also ja, es gibt Heatmoves teilen sich wie auch der Rest von Yakuza halt auch in diese Hälften von absolut Bananas und erstaunlich realistisch. Einer meiner anderen Lieblinge ist auch mit dem Messer, wenn du mit einem Dolch in der Nähe von der Wand stehst und dann nimmt Kirio einfach die Hand von dem Gegner, hält sie gegen die Wand und sticht einfach das Messer rein. So, dass einfach die Hand an die Wand genagelt wird. Und das ist auch so, why are you doing this, Yakuza? Ich wollte einfach nur Spaß haben.
Ja, genau, diese krassen Gewaltspitzen in dieser völlig übertriebenen Darstellung, den werde ich nie überdrüssig, muss ich ehrlich gestehen.
Ja, ich liebe es. Also ich würde auch gerne leugnen, dass es eine sexuelle Komponente hat, aber ehrlich gesagt, ich glaube, ich kann wirklich nur noch, wenn ich Yakuza spiele.
Kennt ihr das mit den Nägeln aus Zero, wo du die Box of Nails nehmen kannst und dann einen Heatmove machst und Kirio einfach so eine Handvoll Nägel, also so große Dinger, dem Gegner ins Maul stopft und dann noch nachtritt ins Gesicht.
Das ist so furchtbar.
Ja. Wir haben jetzt, ich möchte noch einmal kurz erwähnen, den neuen Charakter, Tatsu Shinada. Der geht ein bisschen unter in dieser gesamten großen Spielerfahrung, aber ich mag den tatsächlich sehr. Der ist halt so ein, bei uns im Niederrhein würden wir sagen, ein Dummdösel. Er ist so ein Dummdösel. er ist halt einfach so, er ist so ein bisschen Son Goku-like, ja. Also hat nie so wirklich eine Ahnung, was gerade abgeht. Beziehungsweise Ichiban ist eigentlich, der ist wirklich Son Goku aus Yakuza 7. Er ist einfach, war ein ehemaliger Star, ist dann abgestürzt aus Gründen, für die er nichts kann und bekommt dann die Chance herauszufinden, warum er damals den Vorwurf bekommen hat, halt gefudelt zu haben beim Baseballspielen in der Liga und dann rausgeworfen zu werden, weil das hat er halt nicht und darf dann halt rausfinden, was da genau passiert ist. Und natürlich findet er dann da auch einen Zusammenhang zum Rest der Geschichte. Und ohne dass ich jetzt gerade sagen kann, also das ist mein absoluter Lieblingscharakter, ich liebe das und das und das an ihm, wollte ich einfach erwähnen, dass ich diesen Charakter einfach sehr gerne dafür mag, dass er ist halt so ein bisschen zurückgefahren. Er ist jetzt nicht der große Megatyp, der 25 Leute nicht umgebracht hat, sondern er ist halt einfach so einer, der am Ende seines, wie sagt man auf Deutsch? Aber er ist am Ende
der Fahnenstange.
Am Ende der Fahnenstange angekommen, hat nicht viel, was er erreichen will, lebt so in den Tag hinein und bekommt dann halt die Chance, sich zu rehabilitieren und nutzt sie dann auch. Ich mochte diesen Charakter sehr.
Der ist ja auch, ich finde das vom Setup so geil, weil ne, du hast diesen ehemaligen Baseballspieler und dann lebt der irgendwo auf einem Dach, ist so eine kleine Wellblechhütte, so wo er drin weird, wohnt. Ja. Und selbst für die schafft er es kaum, die Rente irgendwie zu holen, weil er die ganze Zeit so in
Miete, meinst du?
Ja, genau, ich
verstehe sehr, wie du da angekommen bist.
Die Miete dafür zu zahlen. Und du hast auch so ein bisschen Comedy-Element mit dem, dem Geldeintreiber, mit dem er so ein bisschen, so halbwegs auch befreundet ist natürlich. Die haben eine ganz coole Dynamik.
Das ist so eine tolle Charakterentwicklung, weil am Anfang kam das für mich gar nicht rüber. Ich habe den am Anfang einfach als sehr bedrohlich irgendwie empfunden, weil der ja auch droht, dir den Finger abzuschneiden. Hast du nicht gesehen, geh mal da arbeiten dafür. Und ja, es ist immer so ein bisschen unterschwellig, okay, die finden sich auch gar nicht komplett scheiße, aber ich fand den schon bedrohlich und wie das dann im Laufe der Geschichte wirklich offensichtlich halt zu dieser Freundschaft wird, das fand ich auch echt schön.
Das ist auch, und dass Shina da einfach von, also es ist ja so ein bisschen auch dann die Story, dass er weniger Geld eben auch hat, was ja auch so spielerisch auch eingesetzt wird, dass man am Anfang nicht so viel Kohle in den Kämpfen bekommt, wie bei anderen Charakteren irgendwie mit dabei. Und er sein Geld verdient, indem er für irgendein Magazin Texte schreibt, der ist so Reviewer von irgendwelchen Bordell oder irgendwelchen Sex-Etablissements, dass er dafür Reviews über die Damen dann schreibt. Ich finde, das ist irgendwie so eine hervorragende Idee gewesen für den Charakter. Und ich liebe es, das macht ja Yakuza generell eigentlich immer ganz gut, die Charakterisierung durch das Gameplay, weil Shinada hat zu viel Respekt vor dem Sport Baseball, dass wenn man mit ihnen einen Baseballschläger aufhebt, er den sofort wieder auf den Boden legt und sagt, den benutze ich nicht, um damit irgendwie Leute zu verprügeln. Das ist mir, da habe ich den Sport in zu großer Ehre.
Ja, das ist ein sehr, sehr schönes, ganz kleines Detail. Die kommen dann am Ende halt natürlich, wie sich das gehört, alle zusammen und haben einen großen Plan. Da finde ich so einen schönen, so Ocean's 11-Stil hat, weil du halt auch so viele Charaktere hast und sie halt wirklich sich einen eine Karte anguckt, der Venue, in der Haruka auftritt, weil sie natürlich da auch bedroht wird und da müssen sie sie retten und deswegen auch die große Yakuza-Geschichte auflösen. Und das mochte ich alles sehr, sehr schön, sehr, sehr gerne, wie das so ineinander spielt und wie du dann halt am Ende, im letzten Kapitel, sag ich mal, dieses Spiels, dann ja die Möglichkeit bekommst, frei zwischen diesen Figuren hin und her zu wechseln, um so dann auch die ganzen Sidequests und so aufzulösen. Ich fand, das war eine richtig tolle Art und Weise, das zu beenden, weil es hätte auch sehr, sehr einfach so passieren können, dass du halt diese Charaktere spielst und wenn du dann mit denen fertig bist, bist du mit denen fertig und hast dann halt verpasst, was du verpasst hast. Aber hier finden sie halt eine schöne Möglichkeit, wie du dann am Ende sagen kannst, so, jetzt gehe ich nochmal in die Stadt zurück und in die Stadt zurück und mach da alles, was fehlt. Es ist wirklich, wie ich finde, ein richtig, richtig, richtig hervorragendes Spiel. Und es scheint ja so, als würdet ihr da einfach zustimmen und dass wir dann auch zu dem nächsten Teil kommen können.
Ich hab ja schon gesagt, das ist mein Lieblingsteil. Ich kann es nur empfehlen. Bitte, 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 alle Leute, spielt diesen Teil.
Ja, aber nicht als erstes. Also
nein.
Du bist komplett verloren, wenn du da versuchst, als erstes zu spielen. Spielt die Yakuza-Reihe und dann spielt unbedingt den fünften.
Mit fünf anfangen wäre aber interessant. Mach das aber besser nicht, nein. Yakuza 5 erschien, wie gesagt, in Japan Dezember 2012, Europa erst Dezember 2015. Wir haben in der Zwischenzeit, wenn wir zumindest nach dem westlichen Release gehen, oder auch nach dem japanischen, haben wir wieder eine ganze Zeit nichts, wenn ich das richtig sehe, erschien tatsächlich im Jahr 2013 kein Yakuza-Spiel. Ich glaube, das ist das Einzige.
Ich glaube, da waren die alle krank, das Jahr. Ich kann es mir auch nicht erklären.
Vermutlich, naja, es ist halt auch der Sprung auf die PS4-Generation dann gekommen und da gab es dann als erstes Spiel Yakuza Ishin, den Samurai-Teil. Also es gab Yakuza Kenzan, spielte im Jahre 1605, der dann so das erste Spiel auf der PlayStation 3 war. Und dann kam hier Yakuza Ishin raus, das dann das erste Yakuza-Spiel auf der PlayStation 4 war. Also scheinbar dann wieder eine ähnliche Rolle einnahm, wie eben auch es damals Yakuza Kenzan getan hat. Ebenfalls ein Spiel, was nie im Westen erschien, was nie die Übersetzung bekommen hat. Ihr habt es auch letztes Mal bereits immer wieder angesprochen. Und es ist ja im Kern eine sehr ähnliche Erfahrung zu Kenzan, oder, Björn?
Es ist schon deutlich, also dieses Grundlegende ist wieder, wir machen ein historisches Setting, wir haben alle Charaktere mit dabei, aber sie haben komplett andere Rollen. Und es gibt das Spiel lohnt sich alleine für den Saunakampf zwischen, ich weiß nicht mehr, wie die Figuren in den Spielen heißen, aber es sind die Charaktermodelle von Kiryu und Ryoji Goda, dem Antagonisten aus dem zweiten Teil. Und es gibt eine hervorragende Szene, wo die nackt in der Sauna kämpfen und natürlich ihr Intimbereich immer noch gerade so von irgendwelchen Dunstwolken ummantelt wird irgendwie.
Wie ein Austin Power Sketch.
Es ist hervorragend. Nee, aber Ishin macht das so, dass es, ich weiß nicht, ob das als Test auch genommen würde für Zero, weil bei Zero ist es ja so, dass jeder Charakter drei und nachher noch einen geheimen vierten Stil hat, zwischen denen sie wechseln können. Und das Ganze wurde in Ishin bereits eingeführt, dass der Hauptcharakter zwischen verschiedenen, nicht so Stances, aber er hat ein Schwert und eine Pistole. Und dann gibt es eben den Kampf, wo man alleine mit dem Schwert, dann alleine mit der Pistole, mit Schwert und Pistole, oder ich glaube, das letzte ist nochmal, ich weiß nicht, ob es Doppelschwert, also Dual-Wield oder irgendwas anderes ist, aber es ist hervorragend. Also der Stil, in dem man eine Pistole und ein Schwert gleichzeitig benutzt und noch so Dash-Moves einsetzen kann, das ist einfach, also Yakuza goes full DMC. Also, oh, wow. Es ist hervorragend. Es spielt sich auch grandios. Fantastisches Spiel. Ich hoffe, weil sie hatten es mal immer in so Umfragen angedeutet und so gefragt, hey Leute, würdet ihr euch dafür interessieren, wenn wir auch die anderen Sachen lokalisieren? Deswegen, ich hoffe, da wird im Hintergrund noch so ein bisschen dran gearbeitet, dass wir die auch bekommen. Aber man kann Ishin problemlos spielen. Es gibt eine hervorragende, also genau wie bei Kenzan, gibt es eine Übersetzung von, ich glaube, KHH Subs oder heißt das. Das ist ein kompletter Guide, der einem sagt, was man zu tun hat, wo man hingehen muss, erklärt, was in den ganzen Dialogen und so gesagt wird. Und die kompletten Zwischensequenzen sind auf YouTube dann nochmal untertitelt, dass man die sich da dann so zeitgleich so ein bisschen angucken kann. Ist nicht optimal, aber beide Spiele kann man auf jeden Fall problemlos importieren und spielen.
Sehr schön. Das war dann ein Cross-Gen-Spiel auf der PS3 und auf der PS4 erschien es. Und wie gesagt, erschienen. Hier werden die Release-Daten dann wirklich all over the place, aber auch sehr interessant, weil das Spiel erschien im Februar 2014. Wie gesagt, wir haben im Dezember 2015 erst Yakuza 5 bekommen. Im März 2015 erschien danach dann Yakuza Zero in Japan. Erneut, wir haben das erst viel später bekommen, nämlich im Januar 2017. Also ebenfalls ein wirklich langer Zeitraum, ein kürzerer Zeitraum als bei Yakuza 5, aber immer noch ein sehr, sehr langer Zeitraum. Nur um das mal kurz dann auch nochmal gesondert zu erwähnen, zu dem Zeitpunkt, als wir Yakuza 5 bekommen haben im Dezember 2015, ist nicht nur bereits Yakuza Zero erschienen, sondern auch schon Yakuza Kiwami. Das heißt, wir haben da wirklich einiges aufzuholen gehabt und mittlerweile sind wir angekommen, dass wir es aufgeholt haben. Es hat aber viele, viele Jahre gedauert. Kiwami haben wir schon besprochen, als wir über Yakuza Original geredet haben. Deswegen können wir uns jetzt ganz auf Yakuza Zero konzentrieren. Das dann hierzulande auch nur auf der PlayStation 4 zunächst erschien. Also die PS3-Version ist Japan-exklusiv und mittlerweile dann auch Ports bekommen hat auf dem PC und auf die Xbox. Und gerade wurde es bereits angedeutet, dann so der große Durchbruch für die Reihe im Westen war der Startpunkt für ganz, 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 ganz viele Leute in dieser Reihe. Da bin ich auf das Gespräch gespannt, weil ich weiß, dass wir zwei zumindest, Björn, da ja auch ein bisschen eine unterschiedliche Ansicht haben, ne, ob das wirklich der beste Startpunkt ist oder nicht, bin ich auch einmal auf Leos Einschätzung gespannt. Denn Yakuza Zero ist genau das, wonach es auch klingt, wenn ihr den Namen hört. Es macht ganz, ganz, ganz viele Schritte zurück, und zwar in die 80er, ja, es sind die 80er, ne? Es sind nicht die 90er,
ja, die 80er. Ende genau. Der 80er.
in die 80er Jahre während des großen Finanzbooms in Japan. Jeder hat mehr Geld, als er weiß, was damit anzustellen, also als er damit anzustellen weiß, bevor der große Crash kam. Und in diesem Kontext bist du dann als junger Kiryu dort unterwegs, der bereits etabliert in den, bei den Yakuza ist, aber eben noch kein irgendwie kein hohes Tier ist oder sonst was. Und da halt in einen gigantischen Plot involviert wird, der, für den er wenig kann, aber ne, wie es immer so ist, den er dann trotzdem so ein bisschen lösen muss. Und das macht er hier gemeinsam mit dem Mad Dog, mit Majima, mit dem du immer wieder hin und her wechselst, automat an bestimmten Punkten in der Geschichte. Auch hier hast du zwei unterschiedliche Städte, die du da in diesem Kontext erkundest. Das ist, glaube ich, alles, was ich jetzt erstmal am Anfang sagen würde. Außer, dass es auch für mich, glaube ich, mein Lieblingsteil der Reihe ist. Sorry, ich hätte eine Überleitung finden sollen. Lieber Leo, hattest du Yakuza Zero gespielt?
Ja.
Durchgespielt?
Nein, ich bin noch dabei.
Okay, kannst du mir die Story zusammenfassen, bis zu dem Punkt, wo du bist?
Nein.
Ich glaube, der
eine. Ich kann es versuchen. Also, die Story ist grob zweigeteilt. Später gibt es natürlich, aber es gibt gar nicht so viel Überschneidungen, soweit ich weiß, wie man denken sollte. Aber die Story ist grob zweigeteilt. Einmal gibt es die Geschichte von Kazuma Kiryu, der in Kamurocho sein Glück sucht, und andererseits die von Goro Majima, der in Sotenbori, ist es, glaube ich?
Mhm.
Sotenbori?
Ja. Genau.
In Sotenbori, eine interessante Position hat, die man als Yakuza-Fan so von ihm nicht kennt. Und zwar, also die Geschichte ist die, in Kamurocho gibt es ein bestimmtes kleines Grundstück, das an sich komplett unbedeutend wäre, wenn es nicht so wäre, dass dieses Grundstück dringend benötigt wird für ein extrem groß angelegtes Bauprojekt. Was dazu führt, dass Leute, die, wer auch immer dieses kleine, an sich unwichtige Grundstück kontrolliert dieses ganze Bauprojekt.
Das ist so lustig.
Das ist auch so ein Yakuza-Ding, ne? Einerseits geht's um abgefahrenen Shit und andererseits, ja, hier, die Bürokratie dieses Bauprojektes ist sehr, sehr wichtig. Jedenfalls, es ist so, um an dieses Bauprojekt zu kommen, wird ein Mord inszeniert, im Wesentlichen, in Bezug auf dieses ganze Ding, um einen Besitzerwechsel zu provozieren. Ich halte es jetzt mal ganz grob.
Ja.
Und derjenige, der beschuldigt wird, geframed wird, wie man auf Englisch sagen würde, für diesen Mord ist, Kazuma Kiryu. Der tatsächlich auf diesem Grundstück jemanden, weil er nun mal ein Yakuza ist, zusammengeschlagen hat für Schutzgeld oder sonst irgendwas. Und dann wird derjenige aber tot aufgefunden. Und plötzlich ist Kiryu im Kreuzfeuer dieser ganzen Grundstückspolitik, die dort passiert. Und muss einmal, also nicht einmal mehr, sondern eigentlich zum ersten Mal rein chronologisch seinen Clan verlassen und für sich selbst kämpfen. Das ist Kiryus Geschichte ganz grob, erstmal ohne die weiteren Verwicklungen. Dann gibt es natürlich innerhalb seines alten Clans gibt es dann die Kapos, die ihn entweder aus dem Weg haben wollen oder instrumentalisieren wollen und so weiter und so fort, wie das halt bei Yakuza so läuft. In Sotenbori bei Goro Majima ist es so, Majima hat wegen einer bis dato nicht näher benannten Sache, ist er aus seinem bisherigen Clan ausgeschlossen worden. Und verdingt sich momentan als Manager eines der großen Kabaretts dort in der Gegend auf eine für ihn sehr ungewohnte Weise, nämlich extrem höflich und zuvorkommend und professionell. Er steht aber in der Gnade eines Mannes, der Dreck über ihn hat und der Kontrolle über ihn hat und der ihm die Möglichkeit eröffnet, du könntest wieder zurückkommen in deine Familie. Das Einzige, was du machen musst, du musst jemanden für mich umbringen. Und jetzt ist das so eine Sache, die in den Yakuza nicht jeden Tag passiert, aber die man schon mal machen kann. Nach ein bisschen Gewissensbissen sagt Goro Majima, yo, mache ich. Und dann stellt er fest, dass das Ziel seines Attentats eine wehrlose, blinde, junge Frau ist und fragt sich, what the fuck? Ist dann ab dem Punkt vielleicht ein bisschen mehr daran interessiert, rauszufinden, was es damit auf sich hat, warum diese junge Frau sterben soll und warum er darauf angesetzt wurde und so. Das ist, wie weit ich die Story grob zusammenfassen würde bis hierhin. Und ja, wie gesagt, es gibt dann natürlich noch haufenweise Kleinigkeiten. Hauptsächlich geht es aber um eine Immigrantin, die kein Visum hat und dringend eine Pizza braucht, um in Japan arbeiten zu dürfen. Das ist, worum es hauptsächlich in Yakuza Zero geht.
Die geheime Hauptstory, ja.
Das ist, also Björn und Robin wissen jetzt, wovon ich rede, der Rest hoffentlich. Es gibt einfach eine Nebenquest, wo eine Frau, die nur gebrochen Japanisch spricht, Kirio sagt, sie kann nicht arbeiten, es sei denn, sie kriegt eine Pizza. Und sie meint natürlich Visa, nicht Pizza. Aber trotzdem führt es zu einer Sidequest, wo man ihr die Pizza bringen muss, solange sie noch heiß ist. Und im Hintergrund läuft saugeile Synthwave-Mucke und Yakuza Zero ist das beste Spiel.
Aber eigentlich geht es natürlich darum, dass man Michael Jackson beim Dreh hilft, Musikvideo von Steven Spielberg gedreht wird. Und man muss die Zombie-Gegner von ihm fernhalten, damit er in Ruhe sein Musikvideo drehen kann auf den Straßen.
Ja, cool, hauptsächlich geht es darum, ja.
Ja, und ich glaube, bei manchen Mal geht es aber auch eher darum, dass er die neuen Steuergesetze, glaube ich, einführt, auch in Japan, die dann Anfang der 90er in Kraft getreten sind. Das war auch ein Zeitplot.
Ja, in dem er, der keine Ahnung von Ökonomie hat, einem Politiker sagt, wie er Steuern in Japan zu gestalten hat. Ja, das sind alles sehr, sehr wichtige Plots, die in Yakuza Zero passieren. Yakuza Zero ist nicht mein Lieblingsteil, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die Zweiteilung funktioniert für mich okay, aber ich werde ehrlich gesagt immer wieder ein bisschen rausgerissen. Und dieses Kampf-Stance-System gibt mir nicht so viel, muss ich sagen. Und das Progression-System ist nicht ganz mein Ding. Ich mag es. Und ich merke aber, und ich glaube, so geht es dann Björn, wenn er mit Leuten wie mir redet oder so. Ich finde es immer befremdlich, wenn ich mit Leuten rede, für die Yakuza Zero der Einstiegspunkt ist. Und die halt so eine ganz andere erste Erfahrung mit der Reihe haben, als ich sie hatte. Weil ich bin in Yakuza Zero reingekommen und dachte mir, Jesus Christ, warum lassen alle Gegner arcade-mäßig Geld fallen und so weiter, wenn ich sie verkloppe. Und andererseits sagen andere Leute, wenn sie Yakuza Zero der erste Teil ist und so, und sie dann was anderes spielen. Moment mal, die Gegner lassen ja gar nicht arcade-mäßig Geld fallen. Was ist das denn?
Ich finde, das muss ich kurz erwähnen. Das finde ich, das ist so ein gutes Wortspiel, weil die halt sagen, du musst in deinen Körper investieren. Und was sie damit meinen, ist, dass sie halt einfach nur eine Währung für alles haben. Das heißt, das Geld, das du hast, mit dem du dir Gegenstände kaufst, sind einfach auch deine Erfahrungspunkte, die du benutzt, um dir neue Skills zu kaufen. Und das erklären sie einfach, indem dir halt jemand sagt, ja, du musst halt in deinen Körper investieren. Also, okay.
Es passt halt eben auch super in die Zeit rein, in der. Das war eben so kurz bevor die Bubble Economy geplatzt ist und Leute wirklich einfach mit Unmengen von Geld rumgelaufen sind. Das heißt, ja, natürlich kannst du den Leuten einfach mal irgendwie eine 500.000 Yen aus der Arschbacke klatschen. Das ist auf jeden Fall hervorragend. Aber ja, also ich finde das dann nicht verkehrt. Ich verbiete ja Leuten nicht so mit Zero anzufangen. Leute sollen damit anfangen, womit sie wollen. Ich bin immer nur dieses, okay, ja, ich verstehe, wenn man das chronologisch von der, da wo die Serie anfängt, in der Handlung, dann irgendwie sagt, okay, fang eben da an. Für mich ist es aber immer so, als jemand, der die Serie komplett in der Release-Order gespielt hat, ist es so, ja, natürlich, Zero ist für die Leute da, die mit der Serie vertraut sind, die ganzen Tropes davon kennen, und auf einmal ist alles anders. Auf einmal fängst du das Spiel an und Kiryu ist auf einmal so derjenige, der noch nicht irgendwie, er hat dieses Heart of Gold, aber er ist noch nicht ganz da. Majima ist auf einmal nicht der crazy Typ, sondern in der ersten Sequenz tut er alles, um irgendwie nicht irgendwie jemanden angreifen zu können. Du hast super viele Callbacks auf die ganze Serie, die du, glaube ich, ansonsten gar nicht mitbekommst. Deswegen ist es auf jeden Fall kein Fehler, mit Zero anzufangen, und es ist auf jeden Fall ein guter Einstiegspunkt, aber ich finde es jetzt nicht, dieser objektiv beste Einstiegspunkt. So, man muss bei Zero anfangen, alles andere ergibt keinen Sinn.
Nee, das will ich auch nicht sagen.
Sondern für mich ist es halt immer noch leider die ich wünschte die PS3-Version von, das hatten wir im letzten Cast schon gesagt, ich wünschte die PS3-Version von Yakuza 1 und 2 wären irgendwie verfügbar. Deswegen muss ich ansonsten immer auf die PS2 oder emulierte PS2-Version irgendwie Leute verweisen.
Es entfaltet merklich eine hart andere Wirkung, je nachdem, ob du eben mit Yakuza schon diese vorherigen Erfahrungen hattest und das jetzt der große Bruch der Erwartungen ist, oder eben ob das erste Mal ist, dass du Yakuza kennenlernst und dann musst du dich halt erstmal an den Rest der Reihe gewöhnen, wenn du versuchst, den Rest der Reihe dann zu spielen. Das ist, glaube ich, ja.
Ich glaube, also mein Standpunkt ist, dass wenn mich jemand fragt oder wenn ich irgendwie im Internet das poste, dann vertrete ich tatsächlich auch mal die Meinung, fangt am besten mit Yakuza Zero an. Das ist für mich, meiner Meinung nach, der beste Startpunkt, ohne zu sagen, das ist der einzige, alles andere würde keinen Sinn geben. Ich glaube, man kann auch einfach mit 1 oder Kiwami anfangen und dann auch viel Spaß damit haben. Aber wenn mich jemand nach meiner subjektiven Meinung fragt, empfehle ich immer Zero, weil ich finde wirklich, dass Kiwami oder 1, ich kann nur über Kiwami reden, dass Kiwami einfach sehr profitiert, also die Geschichte, dass die Geschichte von 1 sehr profitiert von Zero. Ich finde, der Bösewicht von 1 mit Nishiki ist ziemlich schwach im ersten Teil. Diese ganze Beziehung, die hinter allem steht, wird nie so richtig gut eingeführt und dann ist er halt so böse und das ist dann auch so, ja, I guess, okay. Das finde ich, das kommt alles in Kiwami nur so mäßig gut rüber. Aber dadurch, dass ich dann mit Nishiki so unglaublich viel Zeit und so eine enge Verbindung mit ihm aufgebaut habe in Yakuza Zero, ist so dieses ganze Problem, dass du diese Beziehung zwischen diesen beiden Charakteren nie wirklich kennenlernst und dann eben auch diesen großen Betrug, den Kiryu empfindet, dass du den nicht so wirklich nachempfinden kannst, das wird dadurch, finde ich, voll angegangen. Dass du vorher Zero gespielt hast. Das Problem, was man natürlich hat, ist, man muss danach halt immer noch Yakuza, oder man kann nach immer noch Yakuza 3, 4, 5 spielen und hat dann halt den technischen Schritt zurück, den man hat, wenn man erst Zero und dann Kiwami gespielt hat. Aber allein so von der Story-Präsentation fand ich das deswegen aus dem Grund tatsächlich auch besser für mich. Weil ich habe ja nicht mit Zero angefangen, aber ich habe 3, 4, Zero, Kiwami 5 gespielt. Auch eine schöne Reihenfolge. Und dann halt den Rest auch. Aber ich habe deswegen Zero vor Kiwami gespielt und das hat Kiwami für mich noch deutlich besser gemacht, als es gewesen wäre. Also ich fand es ja nicht großartig, aber es hat es besser gemacht, als es ohne gewesen wäre für mich.
Ich habe immer die Befürchtung, dass da Leute so ein Tonal, weil ich habe es auch schon öfter mal von Leuten gehört, so ein bisschen Tonal Whiplash dann gibt, weil sie Majima aus irgendeinem Grund in Kiwami zu einem Meme-Charakter gemacht haben. Und wenn man ihn dann aus Zero kennt und dann zu Kiwami übergeht, finde ich, kann das dann so ein bisschen so what the fuck irgendwie wirken. Aber ich gehe bei Nishiki gebe ich auf jeden Fall recht. Der ist dadurch deutlich besser ausgearbeitet, auf jeden Fall, wenn man dann gerade, also wenn man vorhat, auf jeden Fall Kiwami und nicht das Original zu spielen, dann würde ich schon eher sagen, dass es Sinn ergibt, weil du in Kiwami auch diese zusätzlichen Zwischensequenzen hast, in denen so ein bisschen mehr erklärt wird, wie sein Wandel stattfindet. Wenn man danach das PS2-Spiel spielen möchte, dann würde ich, glaube ich, auch eher sagen, dann fang lieber mit dem PS2-Spiel an, weil du A, diese Progression nicht so wirklich drin hast und B, ist, glaube ich, von dem ganzen System von Zero zu dem PS2-Spiel wieder zurückzugehen, ist, glaube ich, so hart, dass man sich daran, glaube ich, ein bisschen brechen kann. Da hätte ich, glaube ich, die Befürchtung. Also ja, es kommt, glaube ich, darauf an, wie man so durch die Reihe durchgehen will, aber falsch kann man es, glaube ich, nicht machen.
Nee, genau. Ich glaube, das ist die wichtige Botschaft, die wir da auf jeden Fall haben, ist es, solange man Yakuza irgendwie spielt, weil, ich meine, guck mal, Leo, wir zwei haben doch beide mit Yakuza 3 angefangen, habe ich richtig in Erinnerung, ne?
Ja.
Ja, das ist kein guter Start in die Reihe. Yakuza 3 ist so sehr, bezieht sich so viel auf Yakuza 1 und hat auch so einen untypischen Anfang, dass das eigentlich, wenn man das rein so logisch betrachtet, kein besonders guter Start in die Reihe ist. Und trotzdem haben wir uns dafür begeistern können und wurden dann große Fans der Reihe. Deswegen ist das, glaube ich, die ganz wichtige Botschaft. Wenn ihr jetzt einfach nur mit Yakuza 3 anfangen könnt, aus irgendwelchen Gründen, dann macht auch das. Und wenn ihr mit Yakuza Kiwami 1 anfangen könnt, dann macht das. Spielt einfach irgendeinen Teil der Reihe, auf den ihr Bock habt. Denn der große Plot, ja, also die Plot-Zusammenhänge, wie das eine zum anderen führt, das ist jetzt, also zumindest bei mir, ich weiß nicht, ob ihr mit dabei sprechen würdet, für mich nicht der große Grund, warum ich diese Spiele so liebe. Ich finde diese Zusammenhänge nett, vergesse aber auch 80% diese Zusammenhänge zwischen den Teilen wahrscheinlich. Deswegen ist das, glaube ich, gar nicht so wild, wenn du einfach da anfängst, wo du halt anfangen willst.
Ja, da würde ich dir prinzipiell auch zustimmen. Die eine Sache, die ich halt sagen würde, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich nicht vielleicht, wenn Zero mein erster Teil gewesen wäre, ob ich nicht vielleicht, ich glaube, ich bin mit 3 als Einstieg zufrieden und ich bin mir nicht sicher, ob Zero mir als Einstieg nicht schlechter gefallen hätte als 3. Das ist tatsächlich eine Sache, die ich sagen würde. Aber da kommen auch verschiedene. Erstens habe ich natürlich nicht die Perspektive, wie es für jemanden ist, der die Reihe noch nicht kennt, Zero zu erleben. Und zweitens, da kommen auch nochmal verschiedene eigene Vorlieben zusammen und so. Ich würde halt sagen, fangt nicht mit Like a Dragon an. Das ist die, das ist die Sache, die ich definitiv sagen würde.
Oh, ja, da müssten wir dann nochmal zu sprechen kommen, weil das fände ich interessant zu hören, wie da die Begründung ist.
Ich weiß auf jeden
Fall. Es ist kein Yakuza-Spiel, noch Fragen.
Ich finde es, für mich war es hauptsächlich wichtig, dass Leute die Serie spielen. Und ich glaube, deswegen habe ich auch damals, als Zero rauskam, wenig dazu gesagt, weil ich habe mich so sehr gefreut, dass Leute endlich zu dieser Serie finden und dass die mehr Aufmerksamkeit bekommt und wie auch die anderen Spiele bekommen. Und wenn das nicht so erfolgreich gewesen wäre, hätten wir auch wahrscheinlich diese neue Collection gar nicht bekommen. Das war ja so mit der Grund, das hat ja Nagoshi auch gesagt, dass wir den ganzen Leuten, die jetzt hinzugekommen sind, nochmal die Möglichkeiten bieten können, die nachzuholen und sie da eben diesen Markt für so eine, nicht HD-Collection, aber eine so Remastered-Collection irgendwie zu bieten. Aber Zero ist für mich auch so okay. Es war für mich so der Wendepunkt, wo viele Sachen eingeführt wurden, die ich nicht wirklich mochte. Also es war so, der Plot ist für mich viel zu lang. Gerade dadurch, dass es nur zwei Charaktere ist, zwischen denen ich die ganze Zeit hin und her wechsle. Ich habe mich wirklich versucht, nur auf die Handlung zu konzentrieren. Und ich habe, glaube ich, trotzdem 40, 45 Stunden für das Spiel benötigt. Ich habe nicht mal während des Plot-Durchlaufs nicht mal die großen dieses Immobilien- und Kabarett-Minispiel gemacht. Das habe ich danach erst gemacht. Die sind auch wirklich großartig. Aber selbst so hat die Handlung Ewigkeiten für mich gedauert. Das Aufleveln ist eine Katastrophe, finde ich, ab Zero, weil du ganz früh ein paar Sachen freischalten kannst und dann brauchst du solche Unmengen an Geld, um halbwegs irgendwas noch weiter freizuschalten, sodass ich die meiste Zeit im Spiel komplett gegimpt bin. Das war in den alten Teilen wesentlich einfacher, die Charaktere hochzuleveln und eben vor allem noch sehr viel von den alternativen Moves bei dem Dojo und so freizuschalten. Und das andere ist, dass ich so ein bisschen vermisse, ich liebe die Nebenquests für ihre Handlung. Aber ich finde, sie machen spielerisch nichts mehr. Das war so, bei 5 gab es so super viele, du bist irgendwie Clerk in einem Supermarkt und jetzt benutzen sie die Textboxen, dass du rechnen musst, was das richtige Rückgeld ist. Du findest irgendwelche Notizen von dem Artikel und musst die Notizen in die richtige Reihenfolge bringen. Oder das, was ich vorher schon meinte mit dem auf dem Eis rumschlittern. Und bei Zero ist es gefühlt Visual Novel alles. Also ich bin 80% der Zeit irgendwie nur Textboxen am Durchklicken. Und die sind interessant, die finde ich cool. Aber ich vermisse irgendwie diese spielerische Abwechslung von den früheren Teilen. Und ich wollte halt auch die ganze Zeit irgendwie nie was Schlechtes zu Zero sagen, weil ich will einfach nur, dass Leute die Serie spielen. Ja. aber ich fand so, Zero ist für mich ein okayer Teil.
das würde ich so auch unterschreiben. Es gibt eine Sache, die ich bei Zero betonen möchte, weil davon war ich verblüfft und freudig überrascht. Ich habe das Spiel erst auf der Konsole gespielt und dann auf dem PC. Und bin jetzt auf dem PC eine Weile dabei und so. Und es gibt eine Sidequest, in der geht's darum, da gibt's irgendwie einen geheimen Waffenladen oder sonst irgendwas und du brauchst ein Passwort dafür. Und es ist vollkommen langweilig, wie du an dieses Passwort kommst. Der eigentliche Gag an der ganzen Quest ist, dass das Passwort extrem lang ist. Es ist extrem lang und so ein absolutes, also es ist japanisch, auch in der englischen Lokalisierung, und es ist ein extrem langes Geschwurbel. Und auf der Konsole war es so, du hattest dann halt eine Reihe von sehr ähnlichen Passwörtern, die du dem Türsteher sagen konntest und so weiter und so fort, und die Schwierigkeit war, sich dieses Passwort zu merken. Auf dem PC-Port haben sie es extra so gepromptet, dass du wirklich das Passwort selbst eingeben musstest mit der Tastatur, was ich super lustig fand. Das war so ein Port-Gag, eine Port-Überraschung, die mich sehr positiv überrascht hat. Ansonsten, ich mag Zero, ich will es auch weiterspielen, I like it.
Ich habe gesagt, ist mein Lieblingsteil der Reihe, weil ich tatsächlich den Plot überragend finde. Das ist eines der wenigen Spiele, wo ich tatsächlich den beim Plot, nicht nur bei den Charakteren, sondern auch beim Plot so richtig bis zum Ende dabei war und richtig emotional investiert war am Ende. Es ist auch ein bisschen halt persönlicher als einige der anderen Teile zu diesen, zusammen mit den Hauptcharakteren. Und ich muss noch einmal besonders erwähnen, ich habe ein eigenes Video darüber gemacht, das beste Feature, ne, das Hostess-Spiel, du hast es gerade schon erwähnt, Björn. Da habe ich ein eigenes Video gemacht, wenn ihr bei Hooked nach das beste Feature in Yakuza Zero sucht, da erkläre ich euch ausführlich, warum dieses Hostess-Mini-Spiel so großartig ist, und ich kann es ja spoilern, es liegt zu 95% an der hervorragenden Musik, die läuft, wenn du in den Fever-Mode gehst, immer noch einer meiner Lieblingstracks in Yakuza generell.
Das Beste an Yakuza Zero ist, wie Kazuma Kiryu ans Telefon geht.
Das ist ein großes Highlight, ja. Ach, Yakuza Zero.
Moshi.
Sehr gut, Leute. Ich würde sagen, dann kommen wir doch zum Ende dieser, beziehungsweise nochmal die Frage vorher. Gibt es noch was ihr zu Yakuza Zero sagen möchtet?
Gott, ich wünschte, wir hätten jetzt den Podcast gestern aufgenommen, weil sonst könnte ich nämlich sagen, it's Friday night. Aber das Tanzen ist noch hervorragend, das wollte ich noch sagen. Das ist eines der besten Minispiele.
Ja.
Ich verstehe dieses Minispiel nicht. Ich hab's versucht, I don't get it.
Es ist halt ein Rhythmusspiel, wo du aber auch gleichzeitig zur richtigen Stelle gehen musst.
Ja.
Im Grunde. Ja, it's weird.
Zack, total.
Vielen Dank fürs Zuhören bei dieser zweiten Part. Ihr seht, wir sind immer noch nicht durch. Also, wenn ihr immer noch Lust habt, ihr zwei, dann können wir uns demnächst irgendwann noch einmal für den dann wahrscheinlich letzten Teil dieser Podcast-Reihe treffen. Denn es gibt schon noch eine Handvoll Spiele mit den Spin-Offs, die es hier gibt. Und da dann auch eines der Spiele, das ich noch gar nicht gespielt habe. Das soll es aber für heute erstmal gewesen sein. Vielen, vielen Dank wie immer an Björn und an Leo. Björn, wo kann man dich finden? Im Internet?
Genau, man kann mich auf YouTube finden, unter Speckobst, den Kanal, auf Twitch genauso, auch auf Twitter, auf Patreon ebenfalls, falls ihr ganz generös seid, und dann bin ich noch ebenfalls bei Unlimited Topic, könnt ihr auch einfach auf YouTube oder in jeder Podcast-App euch das anhören.
Und wo finden wir dich lieber, Leo?
Momentan fast nirgendwo. Wenn ihr mich irgendwo findet, dann immer unter dem Namen The German Guy, Z-E-German Guy. Sowohl auf Twitter als auch auf Twitch, wo ich hoffentlich irgendwann mal wieder streame. Und ansonsten findet ihr mich momentan, glaube ich, größtenteils bei Time to 3 in irgendwelchen Kleinigkeiten.
Und ja, vielleicht demnächst auch mal bei Hooked. Wer weiß. Könnte sein.
Wer weiß.
Mal schauen. Wirklich. Vielen Dank fürs Zuhören. Euch noch einen ganz, ganz schönen Tag und tschüss.
Ciao.